Sebastian? Sebastian and Andreas and Dancing Vulcan at Babel.
Hä?
Temba. His arms wide open.
Gott, geht das jetzt den ganzen Abend so weiter?
Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand die ganze Zeit so mit dir reden würde?
Vermutlich zuerst verarscht und dann verzweifelt. Aber gut, so ungefähr ist es ja auch dem Protagonisten ergangen, der das über sich ergehen lassen wollte. Wir machen heute verrückte Dinge, ne?
Ja, genauso fühlen sich Star Trek-ProtagonistInnen, wenn der Universalübersetzer ausfällt und man überhaupt mal total lost ist.
Und wie das überhaupt ist, wenn man lost ist in Star Trek und warum man eigentlich die meiste Zeit nicht lost ist in Star Trek, weil es nun mal den Universalübersetzer gibt und überhaupt um Sprache und all diese spannenden Dinge, wenn man im All unterwegs ist, ja, sprechen wir jetzt.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einer thematischen Sonderfolge und wie ich das an dieser Stelle immer zu sagen pflege, wenn wir thematische Sonderfolgen machen, das ist was ganz Besonderes, ansonsten sind wir nämlich nicht thematisch unterwegs auf dem Panel heute.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag und
Dancing Vulcan.
Hallo, wir haben Gäste auf dem Panel. Es freut mich außerordentlich, dass du da bist und uns gleich mit deiner Fachkompetenz hoffentlich dann auch die ein oder andere Frage, die wir uns auf dem Panel gestellt haben, beantworten kannst, weil das war der Ursprung, warum wir überhaupt über dieses Thema sprechen. Aber bevor wir einsteigen, die wichtigste Frage hat Andreas vorbereitet.
Ja, die wichtigste Frage, die wir uns zurzeit natürlich stellen müssen, gerade wo wir in der Zeit des Quarantänecasts sind, Dancing Vulcan, wie ist der Stand deiner Resozialisierung?
Tatsächlich ganz gut, glaube ich. Ich war inzwischen zweimal sogar essen. Und beruflich habe ich sowieso Kontakt zu unfassbar vielen Menschen, auch auf dem Weg zur Arbeit etc. Von daher läuft's ganz gut, denke ich.
Ist das nicht unfassbar aufregend, rauszugehen in die Welt und sowas Banales zu machen, wie essen zu gehen? Ich habe das jetzt auch gemacht tatsächlich. In Teil 2 habe ich noch gar nicht erzählt, glaube ich. Anni, auf dem Panel habe ich erzählt. Ich war auf... Ich war was trinken in einer Bar, also Outdoor, ja. Ich habe fortgesetzt, Anni. Ich habe einen draufgesetzt und war auch tatsächlich in einem Outdoor-Restaurant Dingsbums, wie nennt man das denn? Außengastronomie und habe etwas gegessen. Und ich fand es ziemlich, ziemlich verrückt aufregend.
Was habt ihr so gegessen bei eurem ersten Ausflug in die Außengastronomie?
Du zuerst.
Ich war italienisch essen. Ich habe Spaghetti Napoli gegessen.
Oh, Classic. Mm. Ich war tatsächlich.
Ich muss sagen, ich würde es auch so machen. Ich würde irgendwas nehmen, was ein absolut safe bet ist. Also nicht irgendwie jetzt.
Weißt du nicht, was die letzten 150 Tage irgendwo im Tiefkühler gelegen hat oder was?
Nee, was auf jeden Fall an diesem Tag schon mehrfach gegessen worden ist und bei dem ich weiß, wie es schmeckt. Einfach so, damit ich dieses Feeling einfach so genießen kann. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Austern mit Pilzsoße oder sowas essen würde, dann würde ich denken, oh.
Da würde ich auch denken, was
macht mein Gefühl irgendwie kaputt. Aber Spaghetti Napoli finde ich ein sehr, sehr safe Bet, finde ich gut.
Aber ist es nicht gerade spannend, irgendwie rauszugehen und auch dann wieder die Dinge zu machen und vielleicht kochst du ja sonst keine Spaghetti Napoli, die Dinge zu tun, die man sonst so nicht macht, wie zum Beispiel übermäßig viel Alkohol trinken. Mein Gott, nach diesem Trinken ging es mir am nächsten Tag echt tatsächlich nicht gut, obwohl ich gar nicht so viel getrunken habe. Man ist ja nichts mehr gewohnt.
Was war die Frage?
Ob es nicht aufregend ist, auch die Sachen zu machen, die man nicht gemacht hat in den letzten, wie lange ist es her? 17 Monaten?
Ja, ist tatsächlich schön, mal wieder so Sachen, die man vorher so normal fand. Jetzt sind sowas Besonderes. Man lernt das Ganze mehr wertzuschätzen.
Das ist eigentlich das Geile, ne? Das ist das Geile an der Pandemie, dass du jetzt wieder irgendwie so ein bisschen feiern kannst, was vorher normal war. Finde ich auch eine gute Erkenntnis.
Ja, ich übe tatsächlich einen sehr pandemieuntauglichen Sport sehr gerne aus. Mhm. Dancing Vulcan ist tatsächlich, auch weil ich tatsächlich tanze im realen Leben.
Ah.
Und gerade Standard- und Lateintanz so mit Partnern mit doch relativ viel Körperkontakt ist ungünstig, wenn man 1,5 Meter Abstand halten soll.
Definitiv.
Das findet tatsächlich auch immer noch nicht wieder so statt, aber ich freue mich sehr drauf, wenn das in naher oder ferner Zukunft dann doch mal wieder stattfindet. Mhm. Aber ich denke, sowas wie Salsa mit wechselnden Partnern alle 90 Sekunden oder so, das dürfte doch noch eine Weile hin sein.
Mhm, vermutlich leider auch, ja.
Wurde das denn irgendwie kompensiert während der Pandemie? Also hat man dann irgendwie, keine Ahnung, Standardtänze über Zoom gemacht oder so?
Ja, wir hatten tatsächlich, also ich mache das über einen Hochschulsport, wir hatten tatsächlich anfangs, wo alle noch so unfassbar motiviert waren und alles online kompensiert haben, was sich online kompensieren ließ, sehr regelmäßig da irgendwelche Kurse online gehabt, wo dann auch unsere TanzlehrerInnen ihre Webcams aufstellten und aus lustigsten Perspektiven uns irgendwas gezeigt haben. Aber da mein Tanzpartner und ich nicht im gleichen Haushalt wohnen, gestaltete sich das doch etwas schwierig.
Naja, drück mir die Daumen, dass auch dieses Kapitel bald hinter uns liegt, weil wir machen nämlich umsonst dann den Resozialisierungspodcast, weil wir uns ja auf das Ende dieser Pandemie vorbereiten, das dann hoffentlich auch im Anschluss an diesen Quarantäne-Cast-Bums dann auch passieren wird, weil das ist der Plan.
Aber
wir rufen das quasi herauf, quasi, weißt du?
Ich will das Kapitel Tanzen noch nicht komplett abschließen.
Ja, ich merke schon.
Ich
in der Mitte, bitte.
Ich bin sehr interessiert an Tanz.
Ja, das ist mir eine ganz neue Facette an dir, Anni, aber bitte.
Meine Jugend wurde verfilmt unter dem Titel Billy Elliot. Nein, meine Frage wäre,
war dabei sieht, und
genau, nein.
Das würde niemals, no.
Ich versuche mir gerade einen Dancing Vulcan vorzustellen. Wie könnte ein Vulkanier beim Tanzen aussehen? Kannst du mir
das
da mehr zu sagen?
Das musst du dir nicht vorstellen, das kannst du dir anschauen. In Voyager, als Neelix von Bord geht, tanzt Tuvok tatsächlich.
Vor Freude, weil Neelix von Bord geht?
Nein, weil Neelix, das vielleicht auch. Nein, Neelix wollte ihn davor wohl dazu bringen, zu tanzen irgendwie. Also ich glaube nicht Standard und Latein, aber zumindest so alleine zu Musik in irgendeiner Form sich bewegend. Und Tuvok deutet das dann bei der Verabschiedung tatsächlich an. Das ist irgendwie ganz niedlich und gibt das auch als Meme und GIF und was weiß ich nicht alles.
Guck mal, schon okay, was gelernt über Star Trek. Das hat sich gelohnt.
Ja, das ist wunderbar. Ja. Also ich lerne täglich was Neues über Star Trek. Ich muss mir das auf jeden Fall aufschreiben, dass ich mir diese Folge mal angucke. Wird wahrscheinlich am Ende von Voyager sein. Ne? Wann ist Nix zum Wort gegangen? Viertletzte Folge oder so?
Irgendwie sowas. Ich bin immer ganz schlecht darin, Episodentitel und noch schlechter darin, Episodennummern zuzuordnen. Mhm. Ich kann hier meistens irgendwie den ganzen Plot von irgendeiner Folge erzählen, aber ich habe keinen Plan, wie sie heißt oder wann sie genau stattfindet. Das muss ich immer googeln.
Das finde ich sehr sympathisch.
Aber dafür haben wir Memory Alpha.
Richtig.
Richtig.
Wow, guck mal, jetzt kriegst du zwei richtig sie um die Ohren gehauen.
Ah, das fühlt sich richtig gut an.
Ja, schlimmer kann es nicht mehr werden. So, wir reden ja miteinander tatsächlich, weil erstens wir uns eine Frage gestellt haben, irgendwann auf dem Panel. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang genau, aber das weißt du wahrscheinlich noch, Andi.
Ja, da kann ich dir aushelfen, genau. Also wir haben diese Tuvok-Folge besprochen in Voyager. Wie hieß sie denn nochmal?
Ach ja, genau. Wie hieß sie denn nochmal? Da sind wir wieder.
Flashback oder so, oder?
Flashback, genau.
Flashback.
Oder auf Deutsch Tuvoks Flashback, genau. Mhm.
Ja, das war der wichtige Unterschied. Hätte niemand verstanden auf Deutsch. Ja.
Genau. Deswegen musste nochmal ganz klar gemacht werden, von wem diese Flashbacks sind.
Ja.
Und da hat Tuvok irgendwann ein vulkanisches Wort zu Kes, glaube ich, gesagt. Und wir haben uns gefragt, warum der universale Übersetzer denn jetzt erkennt, dass er dieses eine Wort nicht übersetzen soll.
Und daraufhin sind wir in eine Diskussion geraten, also in ein Gespräch geraten, mit dir tatsächlich.
Ich glaube
auf Twitter. Andi ist da ja ein bisschen aktiver als ich. Und nachdem du viele sinnstiftende Dinge uns mitgegeben hast, haben wir gesagt, Mensch, das müssen wir jetzt nochmal 1:1 copy-pasten in Audio quasi. weil du dich damit irgendwie beschäftigt hast oder beschäftigst. Also wo kommt das her, dieses Wissen oder Interesse über Universalübersetzer, über Sprache in Star Trek?
Ich bin angehende Lehrerin für Mathematik und Französisch.
Mhm.
Habe die absolute Hassfachkombi damit. Also ich vermute, mein Großteil der Zuhörerinnenschaft wird sagen, mindestens eins von beiden war ganz furchtbar.
Ich sag nichts jetzt, ja.
Und habe halt als Teil des Französischstudiums auch sprachwissenschaftliche Module mit dabei gehabt.
Mhm.
Nicht in dem Ausmaß, dass ich jetzt Lexikografin, Linguistin oder sonst was wäre, aber zumindest so ein gewisses Grundwissen irgendwo. Es hat, glaube ich, sehr schnell seine Grenzen, aber zumindest so ein so ein gewisses Grundverständnis für Sprache und auch ein Interesse für Sprache ist dadurch halt entstanden. Mhm. Genau, und da ich dann nicht nur für Star Trek, sondern auch für solche Dinge wie Sprachwissenschaft so ein gewisses Nerdtum irgendwie entwickle, habe ich eure Frage gehört gehabt in dem Panel, saß irgendwie in der Bahn, hatte da nichts anderes zu tun auf dem Heimweg, habe euren Podcast pausiert und erstmal einen relativ langen Twitter-Thread irgendwie, diese Zeichenbegrenzung und ich sind auch keine Freunde, verfasst. Und bin dann irgendwie noch zu Chekhov abgedriftet. Ich weiß nicht, ob ihr das, hattet ihr das auch in der Folge irgendwo mit drin, warum Chekhov irgendwie seinen Akzent trotzdem noch hat?
Ja,
darum bin ich halt auch noch drin abgedriftet. Mhm. Ja.
Und all diese Fragen, die wollen wir jetzt gleich mal versuchen zu beleuchten, weil du dir ja Gedanken drüber gemacht hast. Aber so jetzt so generell mal so aus deiner Perspektive, weil wir da auch so ein bisschen drüber philosophiert haben, sowas wie ein Universalübersetzer, glaubst du, das kann irgendwann mal funktionieren? Also so aus auch einer dann vielleicht leicht nerdig-linguistischen Sicht, die du dir angeeignet hast, so was das Grundverständnis von Sprache angeht, weil Sprache, ich glaube, sie ist ja schon irgendwie immer ein Stück weit ähnlich aufgebaut bei uns auf unserem Planeten, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass das überall funktioniert, ne?
Also ich glaube, mit Google Translate sind wir ja schon in so einer ungefähren Richtung, was das angeht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dann immer direkt Google Translate ist oder ob das irgendwelche Geschwister von diesem Programm sind, die da ja auch YouTube-Videos mittlerweile automatisch untertiteln und was nicht alles Tolles können. Mhm. Die gehen ja schon sehr in diese Richtung irgendwie, dass man das mal andenken könnte, haben natürlich aber auch noch so einige grundlegende Schwierigkeiten. Ob das so funktionieren wird wie in Star Trek, ist die andere Frage. Ne? Mhm. Also hattet ihr ja mit Tao Tao auch schon mal drüber gesprochen, dass da so einige Aspekte dabei sind, die wahrscheinlich rein filmische Gründe irgendwie haben, dass man nicht permanent ein Echo hört oder so eine Geschichten. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das irgendwie, also da gibt es, glaube ich, einige Probleme, was das angeht. Und ich weiß nicht, wie sehr sich das auf gewisse Kultur- und Sprachräume beschränkt, weil ich glaube, es ist schon mal einfacher, innerhalb romanischer Sprachen, also so Spanisch, Italienisch, Französisch zu bleiben oder innerhalb Europas, innerhalb indogermanischer Sprachen irgendwas zu machen, ist schon mal eine andere Hausnummer als jetzt noch irgendwie nach Mandarin oder irgendwelche anderen Sprachen zu übersetzen. Von daher, also ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, ob das so funktioniert wie in Star Trek. Wir werden es sehen oder unsere Ur-Urenkel werden es sehen. Mal
vielleicht,
gucken.
Genau. Obwohl, du hast ja recht, wir sind ja schon echt auf einem guten Weg. Ne? Und
Sebastian, erzähl doch nochmal die Geschichte, wie du damals zu dieser zu deiner Hauswirtin im Urlaub gekommen bist und dich den ganzen Abend mit dir unterhalten
hast. Stimmt, das ist ja eigentlich der lebende Mix aus Indogermanisch und dann lateinischer Sprache. Ne? Also wir haben uns tatsächlich, also sie war Spanierin, wir waren damals auf Mallorca unterwegs und weißt du noch die Folge, wo man es nachhören kann?
Ich glaube, das ist die gleiche Folge, die wir vorhin schon benannt haben. Ich glaube, da erzählst du das auch.
Tatsächlich?
Ah ja, okay.
Ah ja, guck mal eine an. Genau.
Doppelt hält besser.
Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir uns tatsächlich, also kurz gesagt, einfach einen Abend lang einigermaßen unterhalten können. Und ich finde das schon durchaus bemerkenswert, dass das funktioniert. Also ich hatte auch eine Grundvokabular aus dem Spanischkurs. Also ich konnte auch hier und da so ein bisschen was mir erarbeiten oder erahnen, aber generell haben wir uns eigentlich über Google Translate unterhalten. Das ist schon abgefahren. Und wenn das jetzt geht, dann wird das in 20 Jahren wahrscheinlich, zumindest was unsere Sprachen hier angeht, wahrscheinlich noch deutlich besser gehen. Ne?
Ich muss zum einen ein kleines nerdiges Detail anmerken. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Indogermanisch tatsächlich nochmal ein Überbegriff, der romanische, germanische etc. Sprachen umfasst. Ich glaube, indogermanische Sprachen finden sich in ganz Europa und Teilen Asiens.
Das ist gut, weil ich werde sonst immer nur von der anderen Seite beklugscheißt.
Das tut mir leid.
Nein, bitte mach weiter, dafür genau. Bist du hier.
So, that's the point, genau. Und da können wir ja eigentlich auch gleich direkt mal die Frage anschließen, ne? Wenn wir gerade schon über den Sinn oder Nichtsinn von Universalübersetzern reden. Was hast du jetzt dazu oder was sagst du dazu, dass gewisse Worte, wie eben in dem Beispiel mit Tuvok, nicht übersetzt werden? Also glaubst du, dass dann irgendwie eine Art von KI das checkt, wenn irgendwas in der Originalsprache bleiben soll? Oder wie erklärst du das?
Also um zu beurteilen, ob das eine KI ist, bin ich nicht technikaffin genug. Aber also ich kenne es ja nur so, wenn wir jetzt uns miteinander unterhalten und ich sage, ich möchte zum Frühstück ein Croissant essen, dann würden die wenigsten vermuten, dass ich eine Mondsichel essen möchte.
ja.
Was ja eine mögliche wortwörtliche Übersetzung wäre. Also man erkennt irgendwie Lehnwort aus dem Französischen, meint aber eigentlich ein sichelförmiges Gebäck. Ich kann mir vorstellen, dass so das in der Art auch funktioniert, dass irgendwie der Universalübersetzer anhand des Kontextes erkennt. Ich meine nicht, was auch immer die wortwörtliche Übersetzung war. Ich habe es nicht nochmal nachgeguckt. Was Tuvok da gesagt hat, ich glaube, wenn ich könnte den Twitter-Thread irgendwo nachlesen, aber wir erinnern uns alle dran. Irgendwie gab es eine wortwörtliche Übersetzung von dem Wort, das Tuvok nannte.
Ich kann kurz reingrätschen. Das war Kirschara, das vulkanische Wort, und das wurde übersetzt mit Struktur der Harmonie.
Genau. Mensch, mir ist an die Hälfte noch erinnert. Also dass irgendwie der Unterschied klar wird, meine ich jetzt diese wörtliche Bedeutung anhand des Kontextes oder meine ich den Eigennamen irgendwie, kriegt das irgendwie ein System mit, vielleicht anhand von und einer Pause, die vorher gemacht wurde in der Sprache, oder weil es irgendwie den Satzstruktur vorher erkennt mit das ist ein und dann sagt er den Begriff irgendwie so, dass man da irgendwie das erkannt hat.
Ja, ist ganz interessant.
Das könnte ich mir vorstellen.
Also so eine Übersetzungsprogramme kriegen das gerade ja schon ganz gut hin. Ich arbeite relativ häufig mit dem Google-Übersetzer, um irgendwelche englischen Texte zu lesen, die tatsächlich ein bisschen schwieriger sind. Und in dem Moment, wo ein Wort oder ein Begriff, der auch dann aus mehreren Worten bestehen kann, in Anführungszeichen gesetzt wird, übersetzt normalerweise der Google Translator das nicht.
Was ja bedeuten würde, dass es so eine Art semantischen Zusammenhang erkennt, ne? Was ja irgendwie auch die Königsdisziplin sein soll überhaupt fürs Web, ne? Also weil Semantik ja auch Suchen irgendwie sinnvoller gestaltet und das ja immer eine größere Rolle spielt, also den Kontext zu erkennen, also nicht nur jetzt für Übersetzungstools, aber ich glaube, das wird mal eine wichtige Rolle spielen oder spielt jetzt wahrscheinlich schon eine wichtige Rolle beim Übersetzen. Also ist es vielleicht gar nicht so weit hergeholt, dass das ja vielleicht eine künstliche Intelligenz oder wer auch immer schafft in Zukunft.
Ja, also gerade wenn man so diese Anführungszeichen irgendwie ja auch lautlich deutlich machen kann. Also ich glaube, im Podcast kriegt man es manchmal mit, wenn jemand gerade Anführungsstriche meinte oder man muss das irgendwie dazu sagen. Aber so hat man ja meistens auch irgendwelche Möglichkeiten, das zu signalisieren. Oder so, mir ist gerade das noch eingefallen, so das Beispiel, es gibt ein Spiel, das heißt Tagui, irgendwie das ist so ein Brettspiel, was eigentlich ja auch, glaube ich, der Plural von, oder Singular von Tuareg wäre, ein Nomadenstamm in Afrika. Und da würde man ja auch im Kontext hoffentlich irgendwie mitbekommen, was von beiden man meint.
Oder ein viel zu großes Auto aus dem Volkswagen-Konzern. Ja. Aber das wäre dann das Singular, ja.
Ja, auf der anderen Seite schafft KI das gerade noch nicht so hundertprozentig an bestimmten Stellen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Star Trek-Artikel mir kurz durch den Übersetzer jage, weil ich sie nur überfliegen möchte und das natürlich dann gerne auf Deutsch mache, dann übersetzt der Enterprise grundsätzlich mit Unternehmen. Und ich überlege dann immer, was das denn bedeutet gerade. So. Um welches Unternehmen geht es denn hier gerade? Genau.
Ich glaube, haben einige Übersetzungsprobleme aktuell auch noch das Problem. Beim Google Translator kommt es ein bisschen darauf an, welche Ausgangs- und Zielsprache du einstellst. Ich glaube, von Englisch nach Deutsch bietet er dir meist mehrere Übersetzungsmöglichkeiten an, wenn man ein bisschen runterscrollt. Bei anderen Sprachen tut er das nicht. Und dann hat man manchmal tatsächlich das Problem, wenn man Polyseme wird, also Wörter mit mehreren Bedeutungen hat, dass der einem eine Übersetzung vorschlägt, die im eigenen Kontext gerade überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das muss man halt irgendwie auf der Uhr haben. Also wenn man eine Grundidee hat, worum es im Text geht, dann kann man das noch irgendwie einschätzen. Aber wenn man jetzt sagt, ich höre was, worüber ich, oder ich lese was, wovon ich keine Ahnung habe, dann fällt mir das vielleicht schwer einzuschätzen, ob meine gefundene Übersetzung da gerade Sinn ergibt.
Sag nochmal Polyseme?
Polysem.
Das ist ein...
Mehrere Bedeutungen habend.
Das heißt, jetzt müsste mir ein
Teekesselchen.
Schimmel zum Beispiel.
Entschuldigung, was habe ich nicht verstanden? Was zum Beispiel?
Im Deutschen Schimmel.
Ach so, Schimmel. Ja, genau, richtig.
Den Pilz, den jemand haben möchte und das weiße Pferd.
Ja. Ja, okay, wieder ein Wort gelernt. Finde ich gut. Polysem, alles klar, danke.
Jetzt mal ganz kurz für die Sprachnerds, weil ich das immer, eine Lehrerkrankheit, ich bringe das meinen Schülern immer bei, dass es ein Homonym ist. Gibt es einen Unterschied zwischen Polysemen und Homonymen?
Homonym ist, glaube ich, genau die Gegenrichtung. Das Wort Schimmel ist Polysem, weil es diese beiden Bedeutungen hat. Und die Begriffe Schimmel und Schimmel müssten homonym sein, wenn ich das noch aus irgendeinem Grundkurs Sprachwissenschaft richtig im Kopf habe. Ah. Also im Alltag macht das, glaube ich, keinen Unterschied, was von beiden man benutzt.
Ich freue mich jetzt schon über diese Folge tatsächlich, weil wir
ich lehne mich mal zurück. Zwei Lehrer.
Wir werden hier aus dem Quarantäne-Chaos, also völlig aus dem Unsinnskosmos rausgeworfen, mitten in Proseminar Sprachwissenschaften. Das ist ganz hervorragend.
Na gut, immerhin habe ich ja auch mal Sprachwissenschaften studiert, weil ich ja aber alles studiert habe und auch.
Deswegen bist du
Universalgelehrter dann, ist auch schön.
Ja, genau. Ich bin sowas wie ein Universal-Klugscheißer. Ich kann immer so für 5 Minuten mitreden, aber jetzt nach 20 Minuten bin ich halt raus. Also viel Spaß euch. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt auf jeden Fall mal die ganze Nummer so strukturiert, dass ich gedacht habe, wir gehen jetzt mal davon aus, ein Universalübersetzer wäre möglich und zwar so wie in Star Trek. Da müssen wir uns erstmal angucken, wie funktioniert der in Star Trek und müssen uns auf Basis dessen, was dann uns denn in Star Trek gezeigt wird, auch überlegen, ob das so funktionieren kann und ob das genau diese Auswirkungen hat, die da in Star Trek gezeigt werden. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal ein paar Stellen aus bestimmten Episoden zeigen und nennen.
Zeigen ist gut.
Davon zeigen
ja,
ist
schaut
gut.
Schaut auf euren Bildschirm, Freunde. Ja, euer Handy wird gleich explodieren.
Ein kluger Mann hat mir mal gesagt, Radio ist Kino im Kopf.
Das war das ich,
heißt,
oder?
Das heißt, ich kann jetzt einfach ein bisschen was erzählen und in eurem Kopf wird sich ein Bild ergeben, hoffentlich.
Wow, ich lehne mich wirklich zurück. Das ist toll, ja.
Ja, das ist toll. Ne? Die erste Stelle hast du mir sogar mitgeteilt, Dancing Vulcan, nämlich eine Stelle aus Enterprise. Das ist, glaube ich, sogar die erste Episode nach dem zweiteiligen Piloten. Und sofort diese erste Episode aus Enterprise, ne, chronologisch quasi die erste Episode, in der im Star Trek-Kosmos der universale Übersetzer überhaupt groß thematisiert wird, ist dann auch eine Folge, die direkt sehr viel den universale Übersetzer thematisiert, denn sie handelt im Prinzip über den Aufbau des universale Übersetzers. Hoshi hat hier nämlich mit Problemen des universale Übersetzers zu kämpfen, aber auch mit ihrer Angst vor allem, was unbekannt ist. Im Zuge dessen sagt sie dann auch, dass der universale Übersetzer auf eine Sprachdatenbank zurückgreift, aber zu dieser Zeit noch mit so einem großen Lag, dass es sogar schneller ist, wenn sie selbst Übersetzungen macht. Und später löst sie den Konflikt der Folge, indem sie den bei einer neuen Spezies unbrauchbaren universale Übersetzer mit ihrer Fähigkeit, neue Sprachen ultraschnell adaptieren zu können, kompensiert.
Was ja bemerkenswert ist, ne? Also dass zu der Zeit offensichtlich ja noch Personal gebraucht wurde, um den universale Übersetzer zu unterstützen, weil das ist ja mehr oder weniger ihr Job, ne?
Ich frage mich manchmal, ist Hoshi eigentlich eine Superheldin mit ihren Fähigkeiten, die sie da gezeigt wird?
Also irgendwie schon, ne? Also ich finde schon, dass sie wirklich, also gerade in der Folge, ich erinnere mich noch ganz gut an die, diese Folge ist ja, haben wir da mal drüber gesprochen? Über diese Folge? Ich weiß gar nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Nee? Das ist aber nicht die Folge, wo Phlox auch drin vorkommt, ne?
Also nein. Wahrscheinlich. Also Phlox kommt da drin vor.
Aber
es ist nicht der Doktor.
Ja, danke. Genau, ich glaube schon, dass sie da über natürlich gute Fähigkeiten besitzt im Erkennen von, oder was sagt die Expertin dazu? Also glaubst du, man kann irgendwann so gut Syntax verstehen, weil ich glaube, darum geht es ja um beides, Syntax und Semantik. Also irgendwann so gut Sprache durchschauen, dass man anhand der Struktur von dem, was man hört, erahnen kann auf Dauer, was das Gegenüber irgendwann sagt?
Also bei ihr wird es ja tatsächlich als ihr Alleinstellungsmerkmal über die ganze Serie gehandhabt, dass sie dieses besondere Talent hat oder da ein Wunderkind ist. Ein Dozent von mir meinte mal, ein Wunderkind setzt immer voraus, dass andere Leute sich darüber wundern. was ja bei ihr der Fall ist, wird ja wirklich von der ganzen Crew dafür bewundert, beziehungsweise gelobt, dass sie das so herausragen kann. Mhm. Und hat deshalb auch diese Position bekommen. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt unbedingt eine Eigenschaft aller Menschen unbedingt werden wird, aber gibt sicher Menschen, die ein besonderes Talent für Sprachen haben. Das fußt so ein bisschen in die Richtung hier Universalgrammatik von Noam Chomsky. Das hattet ihr, glaube ich, auch in eurer Folge mit Tao Tao mal so kurz angerissen.
Ja.
Als ich mein Basismodul zur Sprachwissenschaft hatte, war das noch halbwegs aktuell. Ich habe es nicht verfolgt, wie aktuell das heute noch ist. diese Universalgrammatik-Idee, aber das ist so, die Grundidee ist, dass kleine Kinder, wenn sie, also wirklich Babys, wenn sie Sprache hören, die erste Zeit, sozusagen im Kopf immer so Ja-Nein-Fragen intuitiv beantworten. Brauche ich in meiner Sprache Artikel? Ja oder nein? Habe ich das Verb an zweiter Stelle? Ja oder nein? So eine Sache.
Mhm.
Und wenn Hoshi das sozusagen vielleicht sich sehr bewusst machen kann, so eine Struktur, und wenn sie eine Weile eine Sprache hört, das für sich klären kann irgendwie, okay, wie funktioniert diese Sprache auf so einer Systemebene, dass sie das dann für sich nutzen kann, also so sich sehr schnell intuitiv so metasprachliches Wissen, also Wissen über die Sprache irgendwie aneignet.
Mhm.
Was mich dann ein bisschen wundert, ist, dass sie ja sehr wenig von dieser Sprache in der Regel hört, bevor sie dann selber spricht. Also rein das Vokabular dürfte ja ein Problem sein.
Mhm.
Also wir Menschen können ja auch irgendwann mehr sagen, als wir je gehört haben. So können wir es neu zusammenpuzzeln und ahmen nicht nur eins zu eins die Sätze unserer Eltern nach, die wir irgendwie gehört haben.
Mhm.
Aber sie hebt das ja auf ein Level, wo sie wirklich irgendwie ganz Unterhaltungen führen kann. Und ich spreche die dort fiktiv aufgeführten Sprachen nicht, von daher kann ich nicht beurteilen, was genau sie teilweise sagt. Aber ich gehe irgendwie davon aus, dass sie dann doch teilweise schon mehr Wortschatz genutzt hat, als sie vorher gehört hat. Und das stelle ich mir schwierig vor, weil auch der Universalübersetzer ja nur das nutzen kann, was er vorher irgendwie für den hinterliegenden Korpus, also für diese Sprachdatenbank dahinter mal irgendwo aufgenommen hatte. Also.
Aber es ist ein spannender Ansatz, wenn du sagst, prinzipiell ist das vielleicht, zumindest wenn man Chomsky folgt, ich weiß auch nicht, wie aktuell eben noch Chomskys Theorie dieser Universalgrammatik ist, aber wenn man Chomsky folgen würde, dann könnte man vielleicht sagen, dass Hoshis Fähigkeit eine durchaus logisch mögliche Fähigkeit ist. Natürlich vielleicht nicht also so wie es dargestellt wird, sagen wir mal jetzt irgendwie fiktional verkürzt, ne? Hoshi hört irgendwie drei Sätze und kann dann die nächsten drei Sätze selber sprechen. Das ist natürlich dann eine Verkürzung, die irgendwo Quatsch ist. Aber wenn du sagst, ja, vielleicht hat sie dann irgendwie diese Universalgrammatik so sehr verstanden, dass sie es schafft, sehr, sehr schnell irgendwelche Sprachmuster zu adaptieren. Und wenn sie dann noch ein paar Vokabeln kann, dann kann sie tatsächlich so die Basissätze irgendwie auch formulieren. Also meinst du, wenn man Chomsky folgt, wäre das dann logisch möglich?
Also sie erklärt es, glaube ich, sogar Tripp so ein bisschen in die Richtung. Es gibt irgendwie eine Folge, wo die beiden sich eine Krankheit einfangen und irgendwelche Aliens beobachten, wie die Crew damit umgeht, weil diese Krankheit irgendwie hochgradig ansteckend und tödlich ist. Und die Tripp und Hoshi werden da in einer dieser wunderbaren Isolierkammern der Enterprise isoliert. Und haben halt sehr viel Zeit, dann miteinander zu reden. Und sie erklärt ihm halt auch, weil er halt auch sagt, oh, wie sie das immer schaffen, oder du es immer schaffst, ich weiß gar nicht, wie sich siezen oder duzen in der deutschen Synchro, dass da sofort eine Sprache zu sprechen, sie sagt, naja, alle Sprachen haben irgendwie die gleichen Muster und ich bin nur gut, diese Muster herauszuhören, würde ich das ja tatsächlich in diese Richtung interpretieren.
Mhm. Was ja auch bedeuten würde, dass diese Theorie offensichtlich über unsere Welt hinaus funktionieren müsste. Und das finde ich echt ganz, ganz spannend, weil ja, das dann wieder irgendwie, das hat so vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, dass alle oder viele Star Trek-Figuren halt zwei Arme und zwei Beine haben, kann man dann irgendwie sagen, okay, dann haben halt auch viele irgendwie die gleiche grundlegende Grammatikstruktur oder Sprachstruktur und oder wie auch immer.
Diese Theorie der parallelen Planetenentwicklung, die nach irgendwem benannt ist, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Danke. auf Gefahr hin, damit auf Folgen vorzugreifen, die du später noch benennen möchtest. Kirk sagt das, glaube ich, in einer der TOS-Folgen tatsächlich, dass alles intelligente Leben gewisse gemeinsame Konzepte teilt. Und der universale Übersetzer dann auch diese Konzepte einfach nutzt. Und dann irgendwie eine Grammatik dafür zur Verfügung stellt. Das würde ja auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und wo es dann an Grenzen stößt, halt, wenn diese Konzepte oder wenn diese grammatischen Strukturen und oder Konzepte nicht mehr so greifen, was dann bei Damok uns ja irgendwie ein bisschen zum Verhängnis, beziehungsweise Picard ein bisschen zum Verhängnis wird.
Genau, da müssen wir später nochmal drauf gucken, weil TOS und TNG sich da tatsächlich ein Stück weit widersprechen, genau in den beiden Folgen, die du gerade genannt hast. Aber nochmal zurück zu Hoshi und ihrer Fähigkeit. Meinst du, dass der universale Übersetzer dann tatsächlich auch so funktioniert, dass er diese Universalgrammatik dass er darauf quasi zurückgreift und dann versucht irgendwie eine Sprache daran zu erkennen, wie sie sich irgendwie zu der Universalgrammatik verhält?
Also ich würde zumindest was vermuten, dass es einer der Stützen ist. Also ich glaube, der muss auch einen unfassbar großen oder mehrere unfassbar große Korpora haben. Also so Sprachdatenbanken, wo einfach alles gesammelt wurde, was mal in irgendwelchen Sprachen verfasst wurde. Wahrscheinlich anfangs noch mühselig von Hand von Hoshi und ihren KollegInnen irgendwie übersetzt. Also wie das ja heute diverse Übersetzungsprogramme im Internet auch noch machen, dass Texte der EU oder von Websites, die in mehreren Sprachen existieren oder so, die nebeneinander packen und darauf ihre Übersetzungsgrundlagen gründen. Dass man einfach fürs Vokabular sowas alleine schon braucht, aber das für Grammatik könnte ich mir das gut vorstellen. Allein so vom Speicherplatz, dass ich nicht für jede Sprache komplett neu irgendwie so ein Riesenpamphlet schreiben muss. Hier kommt Verb an zweite Stelle, da an letzte. Im Deutschen geht's an beiden. Sondern dass einfach so wie so eine Riesentabelle ist. Artikel, Verb, Zweitstellung, brauche ich Pronomen etc. Und einfach bei jeder Sprache immer ja, nein irgendwie angeklickt wird. Dann brauche ich, wenn ich mich da auf eine Reihenfolge festlege, kann ich es in lauter Einsen und Nullen speichern und habe sehr viel Platz gespart.
Und vor allen Dingen, je mehr Sprachen so eine Datenbank beinhaltet, und nehmen wir jetzt mal an, also offensichtlich arbeiten die ja da mit künstlichen Intelligenzen, sonst konnte der Computer nicht so komplexe Fragen beantworten in Star Trek, ne? Also und umso besser wird diese künstliche Intelligenz ja wahrscheinlich, ne? Das heißt, je mehr die im All herumfliegen, umso eher kann wahrscheinlich so ein Sprachcomputer dann am Ende auch eine neue Sprache erkennen.
Ja, ist ja auch so, wenn Menschen Sprachen lernen, ist ja auch die Idee, dass je mehr Sprachen du schon kannst, desto einfacher fällst dir, eine neue Sprache zu lernen. Also wenn die verwandt sind, natürlich umso mehr. Also wer schon Französisch kann und dann Spanisch lernen möchte, dem fällt das vermutlich auch schon mal um einiges leichter, weil sowas wie Sprachtransfer ja schon mal funktioniert.
Naja, bei mir war es so, dass ich meine kompletten Französisch-Vokabeln überschrieben habe mit Spanisch, aber das gut lag. Man kann auch an mir liegen.
aber dass auch, wenn man Sprachen hat, die nicht unbedingt miteinander verwandt sind, man aber zumindest so als Mensch oder extraterrestrisches Lebewesen, ja zumindest schon mal so eine Idee hat, wie funktioniert Sprache, wie funktioniert Lernen und das daran anknüpfen kann. Ich weiß nicht, ob eine KI das dann auch kann, ob das so ähnlich dann einem Lebewesen ist. Aber jetzt will ich keine Diskussion noch machen, ob KIs Lebewesen sind. ob eine KI da ähnlich funktioniert wie unsere organischen Gehirne. Und das dann auch kann, um das schneller zu greifen, oder ob die dann einfach halt unfassbar viele Vergleiche ziehen kann und sagen kann, oh, hier haben wir eine Grammatik, die ist in der Hinsicht ähnlich wie die Ferengi-Sprache und in der Hinsicht ist sie ähnlich wie irgendwelche betasoiden Dialekte oder was auch immer. Kann natürlich auch sein, dass die dann nicht mehr sagt, okay, für die Sprache muss ich das komplett neu machen, sondern einfach hier siehe Datei XY und dann das auch einfacher funktioniert. Kann nicht sein, dass dadurch Muster schneller auch erkannt werden, wenn ich schon unfassbar viel Vergleichsdaten habe.
Ja. Ich finde das gerade total spannend und würde da mal gerne mit einer KI-ForscherInnen sprechen irgendwie und dann fragen, könnte jetzt nicht irgendwie mit Quantencomputing, könnte man dann nicht irgendwie versuchen, mal alle möglichen Werke, die in alle möglichen Sprachen übersetzt worden sind, da einzuspeisen und dem Quantencomputer, der KI sagen, ja, finde hier mal eine Grundstruktur oder finde mal hier Vergleichsmöglichkeiten zwischen diesen Übersetzungen. Weil ich meine, wir haben ja unfassbar viele Übersetzungen in der Weltgeschichte. Ne? Du kannst ja quasi Esperanto, alle einspeisen aus allen Esperanto. Möglichen. Ja, aber ja. Da zumindest irgendwie, also welche Fähigkeiten diese KI dann hätte, eben mit Sprache umzugehen, das wäre wirklich eine spannende Frage mal. Ich weiß nicht, ob es solche Forschungsprojekte gibt, da müsste man vielleicht mal ein bisschen suchen. Oder kennst du da irgendwas?
Also ich persönlich kenne nichts. Ich habe mich nur die letzten Monate mit Online-Übersetzern so ein bisschen auseinander, auch nur so sehr, sehr linkisch auseinandergesetzt fürs Studium. Aber nicht mit so komplexen Dingen wie KIs, sondern nur hier ganz normal Google Translate, Lingui und wie sie nicht heißen.
Okay, also Anschlussfrage, ich schreibe sie mir auf.
Wobei ich glaube, dass das auch schon so Google Translate wahrscheinlich als KI durchgeht. Also, aber gut, das genau, Anschlussfrage wird geklärt.
Vielleicht gehen wir mal vorübergehend in einen ganz anderen Bereich. Wir müssen ja auch mal immer eine kleine Verlagerung machen. Wir gehen nämlich weiter in Enterprise und da sehen wir dann in der vierten Staffel, in der Folge Demons, Da sehen wir den ersten Kongress der Koalition der Planeten. Wir sind ganz knapp vor der Gründung der Föderation. Mhm. Und da betont Nathan Samuels, der später eine sehr unrühmliche Geschichte nehmen wird, in dieser Folge auch noch, aber dazu an anderer Stelle, der betont gegenüber Hoshi, dass ohne den Universalübersetzer der Kongress der Koalition der Planeten nicht stattfinden könnte. Dieser Universalübersetzer sei extrem präzise, wenn man die Äußerungen der Tellariten beachte, vielleicht sogar zu präzise, sagt er. Mhm. Es ist die Frage, wenn wir vielleicht mal in die Politik reindenken, wir haben ja schon so Simultanübersetzungen, aber diese Simultanübersetzungen sind natürlich so ein bisschen sperrig. Das heißt, in dem Moment, wo sich Menschen, wir haben gerade zum Beispiel wieder einen G7-Gipfel, wenn sich Menschen dann irgendwie bilateral oder multilateral unterhalten, dann haben wir da immer irgendwelche Menschen zwischengeschaltet, die ja vielleicht auch nochmal ein gewisser Gatekeeper sind. Ne? Wir haben ja auch irgendwelche Berichte schon mal gehört, dass Übersetzer bestimmten Staatsoberhäuptern gegenüber vielleicht bestimmte Sachen auch verschweigen. Ne? Also vielleicht jetzt nicht beim G7-Gipfel, aber bei anderen multilateralen Treffen. Könnte so ein Universalübersetzer tatsächlich für eine, sagen wir mal, bessere Diplomatie sorgen? Langfristig?
Ist bei Technik natürlich immer die Frage, wer hat mit welchem Interesse programmiert, ne? Also wenn da jetzt jemand irgendwie entweder das von vornherein so programmiert hat oder sich irgendwer reinhackt oder so, dann ist das natürlich ein bisschen gefährlich, da so eine Technologiegläubigkeit an den Tag zu legen und sagen, ja, wir haben ja den Universalübersetzer, der übersetzt eh alles perfekt, kann ich mich total drauf verlassen. Dann blende ich so ein bisschen aus, dass das Ding ja auch Fehler machen könnte. Auch schönes Phänomen bei Google Translate und SchülerInnen. Da liest man ja auch manchmal lustige Sachen, wenn man einfach denkt, okay, der Computer wird ja schon recht haben. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, Enterprise ist 23. oder noch 22. Jahrhundert? 22. ist es noch?
Oder? Ja, ich hätte jetzt 23. gesagt, aber...
Wer googelt?
Fight or Flight habe ich sogar noch offen, die Episode von 5, weil ich auch nochmal nachgucken musste, welche das ist. Da ist Sterndate 2151, Mitte des 22. Jahrhunderts.
Ha!
Und man sagt, okay, bis dahin sind politische Interessen so weit weg, dass das nicht mehr passiert. Könnte man sagen, okay, der läuft völlig neutral. Allerdings sagt uns genau diese Folge Demon's Head, dass politische Interessen durchaus noch eine Rolle spielen. Mhm. Von daher weiß ich, also Hoshi hat jetzt vielleicht kein politisches Interesse da irgendwo und hat den Universalübersetzer tatsächlich sehr neutral irgendwie gestaltet. So die Frage, wie neutral kann Sprache sein?
Genau das ist die Frage, wenn ich hier mal kurz einhaken kann, weil du sagst es ja, wir brauchen im Prinzip eine politische Neutralität in der Übersetzung. Die ist nicht gegeben, wenn wir Simultanübersetzer haben, die Menschen sind oder keine Ahnung, wenn man auf Enterprise denkt, halt irgendwelche Wesen. So, dann haben wir keine politische Neutralität. Aber KI müsste doch eigentlich so technokratisch, politisch neutral sein, wie nur möglich, oder?
Nee, wenn ich da mal gerade reingrätschen darf mit einem Beispiel aus dem Jahre, ich weiß nicht mehr was, ist schon irgendwie 2-3 Jahre her, wo es um Gesichtserkennung gegangen ist, wo eine Gesichtserkennungssoftware trainiert worden ist mit vielen, vielen Milliarden von Fotos von Menschen und hinterher ganz klar rassistisch war. Also ganz klar ganz große Probleme hatte, dunklere Gesichter zu erkennen. Also alles, was anders gleich weiß war, war schwierig. Hat natürlich mit dem Datensatz zu tun, mit dem sie gefüttert wurde, aber das wiederum hat mit den Menschen zu tun, die sie gefüttert hat. Also kann es auch durchaus sein, dass das Problem der Mensch weiterhin ist, der diese künstliche Intelligenz mit Sprachdaten füttert quasi. Es gibt noch so ein anderes Beispiel, wo eine KI auch rassistische Aussagen getan hat.
Ja, aber deswegen fallen wir ja hier auf die Frage zurück, die du eben Dancing Vulcan gesagt hast, nämlich wie politisch neutral kann Sprache sein? Was würdest du da sagen?
Also das Problem ist auch, wie gut kann ich gewisse Konnotationen immer mit übersetzen? Also das Beispiel, was du gerade genannt hast, war ja dieses, ja, wenn ich den Andorianern, den Tellariten dazu höre, ist er vielleicht zu präzise. Mhm, wo du sagst, genau. Na, weißt du ja nicht. Also du weißt nicht, ob die Beleidigung vermutlich so übersetzt worden ist, wie sie gemeint war. Du weißt nicht, ob Beleidigungen die Konnotationen in der telleritischen Kultur haben, die sie in deiner irdischen Kultur vielleicht hatten. Das alles wird ja nicht unbedingt mit übersetzt. Manche, also manche Sachen sind vielleicht nicht übersetzbar. Das war ja, glaube ich, auch mit Tao Tao schon mal so ein Diskussionspunkt. Mhm. Und manchmal ist, also wenn wahrscheinlich immer irgendwo was finden, sagen, okay, wir haben jetzt grob verstanden, was der andere von uns meinte, aber es ist schon bei sehr nah verwandten Sprachen hast du immer eine sehr gute Schnittmenge, gerade bei konkreten Wörtern wie Tisch oder so, da haben wir jetzt nicht großes Streitproblem. Mhm. Aber ganz oft sind Äquivalente in Übersetzungen nicht perfekt, sondern haben noch so gewisse Mengen, die man nicht mit abdeckt. Und das weiß ich nicht, ob man das in Übersetzungen immer so ganz wegkriegt. Und während eine menschliche Übersetzerin ja noch irgendwie eine Erklärung hinten ran liefern kann, weiß ich nicht, inwieweit der Universalübersetzer das macht. Ob der noch, wenn er die titelleritischen Beleidigungen vielleicht übersetzt hinten ran schiebt, übrigens, das ist bei denen völlig üblich und nicht so eng nehmen und ne, oder ob man da genug kulturelles Wissen haben muss, um das selber zu kompensieren.
Das heißt, du würdest sagen, der universelle Besitzer hat auch das Problem, dass er quasi auch nur auf eine Kultur quasi geeicht sein kann und dann wäre Sprache immer nur komparativ zu verstehen, also dass man das irgendwie vergleichend vielleicht verstehen kann, was Sprachwendungen angeht, keine Ahnung, wenn ich sage, jetzt fällt mir kein Sprichwort ein. Sebastian, sag mir mal kurz ein Sprichwort.
Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Genau, wenn ich sage, der frühe Vogel fängt den Wurm, dann versteht das vielleicht ein Australier nicht, weil er denkt, was für ein Vogel, was für ein Wurm.
Was ist früh?
Genau, und dass man dann irgendwie erstmal Teil der entsprechenden Kultur sein muss, um irgendwie auch solche Sprachwendungen sinnvoll übersetzen zu können. Und der universelle Übersetzer könnte dann auch wenn es eine KI ist, nur Teil einer bestimmten Kultur sein. Könnte man das dann so verstehen?
Ich glaube, darauf antwortet Star Trek tatsächlich auch immer unterschiedlich, ob der immer nur in die gleiche Sprache übersetzt, ob der in er übersetzt wahrscheinlich schon in verschiedene Sprachen, aber wie weit die Kultur in der Universalübersetzer programmiert, das eine Rolle spielt, das vermutlich auch, weil das meistens recht erdzentriert ist. Mir fehlt gerade der Fachbegriff dafür. Meistens ja irgendwie die Menschen immer das Maß aller Dinge sind in Star Trek aus produktionstechnischen Gründen, was aber auch dann innerhalb der Serie immer mal wieder kritisiert wird. Das kann natürlich eine Rolle spielen, aber auch einfach dieses wirklich, kann eine exakte Übersetzung funktionieren und brauche ich nicht, egal in welche Richtung ich übersetze, immer irgendwie noch ein bisschen Hintergrundwissen, um gewisse Konnotationen mitzuhören. Aber deine Ausgangsfrage war, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen anders. Deine Frage wäre eigentlich, wie politisch ist Sprache, ne? Oder wie politisch neutral ist Sprache?
Genau.
Und da würde ich immer sagen, Sprache ist unfassbar politisch. Das merken wir bei jeder Diskussion. Allein dadurch, dass ich hier von ÜbersetzerInnen und SchülerInnen gesprochen habe, gibt es wahrscheinlich schon Leute, die sich darüber unfassbar aufregen. Da würde ich sagen, also Sprache hat da immer eine politische Komponente und allein dadurch, wer hat diese Sprache geprägt, was wieder Diskussion Richtung generisches Maskulin, so, ne, warum haben wir das denn in unserer Sprache und so, also diese politische Konnotation oder gesellschaftliche Konnotation ist immer irgendwo drin und die Frage ist halt, wie gut lässt sich das übertragen, irgendwelche Bedeutungsnuancen mitzukriegen.
Und hier kommen wir vielleicht dann auch zu einer Serie, die es schafft, solche modernen Diskussionsfelder immer ganz gut auch subtil abzudecken. Und das mag man gar nicht meinen, wenn man subtil sagt und von Discovery spricht. In Discovery sehen wir nämlich den universelle Besetzer dann in direktem Einsatz bekommen gleich noch ein neues. Bitte?
Beziehungsweise auch Aussatz.
Bekommen gleich noch ein neues Diskussionsfeld präsentiert an der Stelle. In Into the Forest I Go, erste Staffel, auf Deutsch heißt die Algorithmus, ist vor der Staffelpause gewesen, die letzte Folge. Da ist Burnham bei Coll auf dem Klingonenschiff. Und Coll spricht Klingonisch. Wir haben ja in Discovery quasi die erste Serie, in der die Klingonen ständig auch wirklich Klingonisch sprechen und das dann auch tatsächlich nur untertitelt ist. Und erst als Burnham ihr Device aufklappt, hört sie es dann in ihrer Sprache, ob das jetzt Föderationsstandard oder Englisch ist, ist eine andere Diskussion, die wir gar nicht aufmachen wollen. Als Coll sie dann entdeckt, unterhalten sie sich über den Universalübersetzer auf ihrer jeweiligen Sprache. Und für Coll ist das dann ein klares Anzeichen dafür, dass die Menschheit einmal mehr versucht, den Klingonen ihre Identität zu berauben. Wie T'Kuvma sagen würde, wir kommen in Frieden, ist im Prinzip schon eine Kriegserklärung.
Ja.
So, das heißt, hier Coll versucht hier subtil zu sagen, Sprache ist hier auch irgendwo ein Kampfmittel. Oder?
Ich fand spannend an der Szene, dass er sie ja erst nicht sieht mit dem Gerät, sondern nur hört, da spricht jemand Klingonisch. Und in dem Moment ja erstmal nur neugierig ist und sagt, okay, wer ist da, komm raus. Und da er noch nicht diesen Identitätsraubgedanken vielleicht unbedingt hat und wir ja auch in Into Darkness ist das, glaube ich, sehen, wie Uhura sich mit Klingonen auf Klingonisch unterhält und da ist einen gewissen Respekt ihr tatsächlich verschafft. Also weiß nicht, ob Klingonen vielleicht, wenn, oder KlingonInnen, um das weiter durchzuführen, ob das nicht, wenn du den gegenübertrittst und versuchst, in ihrer Sprache zu sprechen, indem du siehst, ich habe mir Mühe gegeben, ich versuche es in eurer Sprache, ob das dir nicht einen gewissen Respekt einbringt. Und ob vielleicht zum Beispiel, also ich glaube generell in vielen Sprachen, also ich bin selber tatsächlich mit anderthalb Jahren Französisch-Erfahrung, war ich eine Woche in Frankreich mit meiner Familie und war die Einzige, die Französisch gesprochen hat, wie sehr man das auch immer mit anderthalb Jahren Französisch sprechen nennen kann. Mhm. Und habe halt so Dinge wie Bahntickets kaufen und so auf Französisch gemacht. Und das bringt dir erstmal ein gewisses Wohlwollen von deinem Gegenüber ein. Das würde ich tatsächlich nicht auf Französisch beschränken. Das ist, glaube ich, in anderen Sprachen ähnlich. Wenn du nicht direkt jemanden auf Englisch ansprichst, auch hier bei uns irgendwie, gibt es, glaube ich, viele Menschen, die genervt sind, wenn sie auf Englisch angesprochen werden, der andere nicht unbedingt versucht, es auf Deutsch irgendwie zu machen. Und dass das bei den Klingonen vielleicht auch in der Art ausgeprägt ist, dass er sagt, okay, wenn es jemand versucht, wenn jemand sich mit meiner Sprache auseinandergesetzt hat, mit meiner Kultur vielleicht auseinandergesetzt hat, dann bin ich irgendwie bereit, mit demjenigen in einen Dialog zu treten. Jetzt hat die aber dieses Gerät, was ihr zum einen diese Mühe abnimmt, also sie hat gar nicht mehr die Notwendigkeit, sich mit mir, mit meiner Kultur, mit meiner Identität auseinanderzusetzen. Und umgekehrt hört sie mich nicht mehr in meiner Muttersprache, sondern sie hört mich ja dann auch in Föderationsstandard oder Englisch oder machen verschiedenste Synchros ja verschiedene Sprachen raus, sondern sie hört meine eigentliche Stimme vielleicht gar nicht mehr, sondern hört mich auch in irgendeiner künstlichen Stimme oder zumindest nicht mehr in meiner Sprache. Und das nimmt mir vielleicht auch ein Stück von meiner Identität, dass ich nicht mehr so gehört werde, wie ich gerade spreche.
Das ist ein ganz spannender Aspekt, da habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, wie die sich gegenseitig dann am Ende hören. Also so wie es dann bei Burnham in Discovery gezeigt wird, ja offensichtlich dann quasi durch ein Technik-Device, aber wie das dann später ist, weil wir ja immer quasi dann gezeigt bekommen, dass die sich gegenseitig mit ihrer eigenen Stimme so verstehen, in dem, was sie da gerade irgendwie sagen. Aber es ist ja, das wäre ja, finde ich, ein massiver Einschnitt, weil was es bedeutet, eine andere Stimme zu bekommen für die eigene Identität und für das, was man sagt und wie man es sagt, das merkst du ja daran, wie gut Synchro zum Beispiel funktioniert. Oder auch daran, was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn Natives Native sprechen, und man das vielleicht das erste Mal mitbekommt, weil man sich vorher irgendwie auf Englisch unterhalten hat oder auf Deutsch oder sowas. Also ich hatte im Studium viele Spanisch-Natives um mich herum und das fand ich ganz witzig, weil, ohne das jetzt über den Kamm scheren zu wollen, aber irgendwie die da waren, da war es häufig so, dass die in einer anderen Tonlage Spanisch gesprochen haben als Englisch oder Deutsch. Und das macht was mit Identität. Also die Persönlichkeit verändert sich irgendwie ein Stück weit, finde ich.
Also ich glaube, Kirk erklärt mal, die Stimme würde vom Universalübersetzer wohl möglichst nah angenähert werden an das, wie derjenige im Original klingt. Was, wenn man tatsächlich ja der Universalübersetzer das irgendwie ja aufzeichnet, dass er wahrscheinlich irgendwie technisch so ummodeln kann, dass er dann die entsprechenden Laute da möglichst nah ran bringt. Also von der, ich glaube, in der Originalsynchro sind es tatsächlich auch die gleichen SprecherInnen, die dann auf Klingonisch sprechen oder in welcher Sprache auch immer. In der deutschen oder in den verschiedenen Synchros hat man sich da, glaube ich, meistens das auf Klingonisch im Original gelassen und nur die deutsche, französische, welche auch immer Übersetzung synchronisiert. Von daher ist, glaube ich, der Grundgedanke tatsächlich, dass die Stimme möglichst nah an der eigenen dran ist. Aber was du meinst, also allein die Tonlage ist eine andere vielleicht, obwohl das bei Klingonen ja auch, also man hört ja meistens auch durch einen Universalübersetzer noch, dass ein Klingone vielleicht anders Englisch oder Föderationsstandard redet als ein Mensch.
Ja.
Hängt auch vom Menschen und vom Klingonen wahrscheinlich ab. Aber auch allein dieses, meine Äußerung kommt nicht mehr als die an, die ich getätigt habe, sondern jemand anderes oder ein technisches Gerät, von dem ich vielleicht auch nicht genau weiß, wie es funktioniert, murkst da was an meiner Äußerung rum, ist ja auch schon mal Und allein dieses verbietet praktisch jemand, in meiner Stimme gehört zu werden. Das ist auf einigen Schulhöfen tatsächlich immer noch ein Thema, dass da gesagt wird, okay, auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und wahrscheinlich noch allen Sprachen, die in der Schule unterrichtet werden, dürft ihr euch unterhalten. Aber gewisse andere Muttersprachen sind nicht erwünscht, aus verschiedensten Gründen. Ist, glaube ich, auch ein großer Einschnitt an der Stelle für Kinder. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei den Klingonen dann eine ähnliche Rolle ist, zu sagen, mir verbietet irgendwie jemand gerade was, mich so zu äußern, wie ich das möchte.
Hm. Spannend.
Das heißt, vielleicht fassen wir das an dieser Stelle nochmal zusammen für ein Zwischenfazit. Wie viel Prozent an kultureller Identität, die dann natürlich auch nicht übersetzbar ist, steckt denn deiner Meinung nach in Sprache drin?
Da wir über Sprache kommunizieren und die Sprache auch das Mittel ist, mit dem ich anderen meine kulturelle Identität ja irgendwie zeigen kann, würde ich schon sagen, sehr, sehr viel. Natürlich kann ich immer noch über meine Kultur irgendwie sprechen, auch in einer anderen Sprache. Das jetzt in konkreten Prozentsatz zu fassen, das ist natürlich schwierig.
Ja,
aber ich würde, es kommt, glaube ich, auch aufs eigene Kulturverständnis drauf an und wie viel Wert man auf die eigene Sprache legt so, und wie kulturstiftend man die eigene Sprache wahrnimmt. Jetzt müsste mir auf die Sprünge helfen, wer das irgendwie mal gesagt hat, aber dieses auch, war ja ursprünglich mal die Idee, die Grenzen Deutschlands festzuhalten, überall da, wo Deutsch gesprochen wird, soll noch Deutschland sein.
Auch keine Ahnung.
Das war, im Original ist es irgendwie, was ist das deutsche Vaterland und dann soweit das deutsche Zunge klingt oder irgendwie so geht es im Original. Ich sollte keine Zitate bringen, wo ich den Urheber nicht mehr weiß.
Ja, Bismarck, Kaiserreich oder so, keine Ahnung.
Guck mal, ich versuche während das mal zu
arbeiten. Google hat mitgehört, auch, ja. Ernst Moritz Arndt vor der Völkerschlacht bei Leipzig 1813.
Okay,
deutlich früher.
Haben es auch gelernt.
Aber war ein Versuch, Andi.
Also von daher würde ich denken, Sprache ist immer schon als wesentlicher Teil der Kultur wahrgenommen worden. Und wird sicher auch bei den Klingonen, wo da ist, glaube ich, nochmal ein anderer Punkt. Soweit ich weiß, ist da immer gerade die Standardsprache, der Dialekt des Hauses, das gerade irgendwie führend in diesem Reich ist. Weiß nicht, was das noch eine Rolle spielt, aber das da würde ich der Sprache auf jeden Fall eine sehr große Bedeutung für die eigene kulturelle Identität beimessen.
Okay, dann gehen wir mit diesem Zwischenfazit vielleicht noch ein Stück weiter in Discovery. Da sehen wir nämlich dann irgendwann eine Fehlfunktion des universale Besetzers. Das ist in meiner Lieblingsfolge ein Obel for Charon. Mhm. Da kommt ja diese Sphäre ins Spiel, die wir quasi in Discovery bis jetzt ja noch weiter sehen. Und durch die Sphäre wird der Computer der Discovery gestört, weswegen der universale Besetzer plötzlich völlig random Sprachen ausspuckt. Also jeder spricht und es wird immer wieder in irgendeine andere Sprache übersetzt. Und alle sind völlig überfordert, außer Saru, der tatsächlich Fremdsprachen gelernt hat, und zwar einige. Also er kann sich fließend auf Mandarin unterhalten, kann auch auf Französisch nachher antworten, also es ist für ihn überhaupt kein Problem. Zumindest ist das in dem englischen Original so. Die Frage wäre dann, sorgt der universale Besetzer eventuell dafür, dass wir keine Fremdsprachen mehr lernen? Und wenn das so ist, was geht uns dann an kulturellen Elementen auch verloren?
Ich finde Sarus Formulierung ganz schön. Hat keiner von Ihnen sich die Mühe gemacht, eine Fremdsprache zu lernen? Oder ich glaube, wenn ich sage, didn't anyone of you bother to learn another language? Also mein Englisch ist, wenn ich von Deutsch in Englisch wechsle, ist auch nicht so richtig toll irgendwie.
Das machst du auf Französisch, das ist auch sehr sympathisch, wie damals Harald Schmidt, der einfach eine Folge auf Französisch gemacht hat.
Ich habe tatsächlich in der deutschen, englischen und französischen Synchro diese Szene geguckt.
Ah, was?
Ich mal gucken wollte, wie die das umsetzen. War ganz lustig. Er meinte so, hat sich eigentlich keiner von ihnen mehr die Mühe gemacht, hier noch Fremdsprachen zu lernen. Und damit hat er ja irgendwo recht. Also ich glaube, die erkennen jeweils teilweise noch, welche Sprachen sie da so vor sich sind. Detmar meinte irgendwie, das wäre also sie benennt noch die Sprache, die es ist. Tau. Ich krieg's natürlich nicht mehr zusammen.
Tau Ceti, da ging es, glaube ich, aber auch schon um die Schrift irgendwie, zumindest auf die Schrift auf ihrer
Konsole. Genau, also zumindest so ein gewisses metasprachliches Wissen ist scheinbar noch da, dass man zumindest eine Sprache erkennt, die man vor sich sieht. Halt nicht mehr irgendwie so, dass man es darin kommunizieren kann, wo man auch sagen kann, okay, ich muss vielleicht noch nicht in jeder Sprache kommunizieren können. Also Saru scheint ja ähnlich sprachbegabt zu sein wie Hoshi, wenn er 94 Sprachen spricht. wenn man jetzt sagt, okay, wie viele Sprachen muss ich denn in so einer Föderation dann sprechen können? Je nachdem, wie viele Mitgliedswelten wir so zwischendurch haben und wie viele Sprachen es auf jeder einzelnen Mitgliedswelt gibt, wäre das natürlich irgendwann nicht mehr leistbar, alle zu sprechen. Vielleicht reicht es dann am gewissen Punkt dann auch zu sagen, okay, ich habe so ein gewisses Verständnis davon, wie gewisse Sprachen funktionieren. Das war tatsächlich mal ein Ansatz von einem Sprachbildungsdozenten von mir. Also das hat dann mit Sprachwissenschaft weniger zu tun gehabt, sondern war tatsächlich für alle LehrämtlerInnen ein Modul, um zu sagen, wie fördere ich Sprache im Unterricht oder Sprachkompetenz in meinem Unterricht, ob jetzt Fremdsprache oder auch andere Sprachen. Und da war der Ansatz zu sagen, okay, wenn ich jetzt Kinder habe, die andere Muttersprachen mitbringen, ich kann vielleicht nicht jede Muttersprache in meinem Klassenraum sprechen, aber ich kann mir von den gängigsten zumindest aneignen, wie funktionieren die, also haben die eine Verbzweitstellung wieder und so weiter, brauchen die Artikel etc., um damit so ein gewisses Verständnis zu haben, wo können Fehler herkommen und dem entgegenwirken zu können, gerade also Fremdsprachenunterricht natürlich insbesondere, aber auch in anderen Fächern. Und das könnte ich mir auch für so eine Föderation vorstellen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht fließend Vulkanisch, Andorianisch, Mandarin, Spanisch, Ferengi, was auch immer, sprechen. Aber ich habe ein gewisses Grundverständnis davon, wie funktioniert das, und ich erkenne es und kann dann sagen, hier steht gerade was auf Vulkanisch, könnte mir mal jemand helfen, der das irgendwie fließend lesen kann. Wäre ja auch schon mal ein Ansatz. Von daher, rein vom Umfang her, wird man dann vielleicht nicht mehr alle so viele Fremdsprachen können. Und es ist ja jetzt schon Diskussion mit Google Translate, muss ich denn da unbedingt noch eine Sprache lernen? Kann ich nicht einfach alles da eingeben und das reicht? Mhm. Ich glaube, ein gewissem Maß wird man Fremdsprachen brauchen, um so dieses metasprachliche Wissen zu haben, um aber auch über die eigene Sprache vielleicht was zu lernen und so. Und fände es schade, wenn das nachlassen würde, allein schon, weil mein Beruf dann überflüssig wird.
Aber Mathe, damit kommst du ja, noch Mathe. Um.
Ja, Mathe. Ja, okay, gut, langfristig geschickte Fächerwahl. Ja, also ich fände es schade, wenn das so stark nachlassen würde. Auf der anderen Seite scheinen die ja alle noch Erdenenglisch und oder Föderationsstandard zu sprechen, weil Saru ja meint, er hätte, dass es je nach Synchro unterschiedlich. Im Englischen hat er den Backup für die Brücke nur lokalisiert und scheint irgendwie alles nur deaktiviert zu haben, damit diese Störgeräusche nicht mehr da sind, und sagt, naja, bis ich das hier repariert habe, können sich zumindest alle verständigen, die Erdenenglisch sprechen. Mhm. Was ja auch Sinn ergibt, sagt, okay, ich habe jetzt, ist vielleicht nicht meine Muttersprache, aber das haben wir hier als Verkehrssprache, und wir kommen damit alle gegenseitig klar, so scheinen die es alle noch irgendwo gelernt zu haben, zumindest die Brückencrew. In der deutschen Synchro ist es irgendwie nicht ganz so sinnvoll, da sagt er, hat den Brücken-Backup-Übersetzer aktiviert und jetzt können sich alle verstehen, die Föderationsstandard sprechen, wo ich mich gefragt habe, wenn die sich alle Föderationsstandard gegenseitig verstehen, das ist doch unabhängig davon, ob der Brückenübersetzer funktioniert, weil es könnten, wenn sie alle die gleiche Sprache sprechen, brauchen sie ja keinen Übersetzer. Mhm. Das war irgendwie in der deutschen Synchro nicht so ganz sinnvoll, aber im Englischen war zumindest dieses, okay, ich habe jetzt hier diesen fehlfunktionierenden Übersetzer erstmal ausgemacht, ihr könnt alle Erdenenglisch, versucht's mal damit.
Ja. Also ich finde tatsächlich im Deutschen dann gemeint, dass dieses Backup-Programm tatsächlich jede Sprache noch in Föderationsstandard dann übersetzen kann, und dann können sie sich zumindest darüber.
Ach so.
Also das rezeptives Wissen dann irgendwie reicht. Ich muss es nur verstehen können, und ja, könnte auch sein.
Ich finde tatsächlich, dass ich da noch irgendwie eine zweite, also als wir haben ja auch irgendwie drüber gesprochen, über dieses Sprachthema in der Folge, dass hier dann eine zweite Frage anschließt, weil ich mich so ein Stück weit gewundert habe, dass überhaupt noch verschiedene Sprachen gesprochen werden. Ne? Also nicht nur die Frage, irgendwie brauchen wir irgendwie andere Sprachen, müssen wir das irgendwie noch in der Schule lernen, wo ich glaube, das wird irgendwann überflüssig, also genau wie wir jetzt keine Handynummern mehr auswendig kennen, okay, der Vergleich hinkt vielleicht, aber irgendwie das Wissen, was wir nicht mehr wirklich brauchen, weil es irgendwie irgendwo anders ist, weil es ausgelagert ist quasi, weil wir es benutzen können durch eine Software, werden wir, glaube ich, langfristig nicht mehr benötigen. Und wenn wir uns dann auf sowas wie Föderationsstandard verständigt haben, also eine Sprache, die es eh irgendwie gibt, die auf einer ganzen Welt gesprochen wird, ich habe mich dann echt gefragt, aus welchem Grund wie kann es passieren, dass sich dann immer noch die eigentlichen Sprachen weiterentwickeln oder weitergesprochen werden, weil sie ja eigentlich nicht mehr so richtig sinnvoll sind am Ende. Ne? Also ich hätte mir auch eine 24. Jahrhundert vorstellen können, wo nur noch Föderations- oder Englisch oder was auch immer Standard gesprochen wird. Gibt's das eigentlich? Ich weiß nicht, ob du dich damit auseinandergesetzt hast. Beispiele dafür, dass Sprachen einfach irgendwann aussterben, weil sie nicht mehr benutzt werden, weil eine andere Sprache sie überlagert?
Es gibt euch viele Sprachen, die sehr, sehr häufig aussterben, weil die SprecherInnen-Gemeinschaften sehr, sehr klein sind. Hm. Also ich glaube, sowas wie Englisch oder Mandarin oder auch Deutsch wird in den nächsten Jahren damit kein Problem haben, auch wenn manche Leute Gegenteiliges heraufbeschwören, weil böse Anglizismen und noch bösere Gendersternchen. Solange du eine gewisse SprecherInnen-Gemeinschaft hast, die das spricht, lebt deine Sprache. Eine Sprache lebt nicht, weil irgendwie aufgeschrieben irgendwo, sondern eine Sprache lebt durchs Sprechen. Und da haben wirklich Sprachen, die sehr, sehr wenige SprecherInnen nur noch haben, das Problem, ja, wenn sich keiner mehr drin unterhält, gibt es vielleicht noch irgendwo einen Lehrstuhl an der Universität, der sich noch mit auseinandersetzt, aber irgendwie keiner wird nicht mehr aktiv gesprochen. Ist natürlich noch stark beschleunigt worden durch Kolonialisierungsvorhaben, wo Sprachen verboten wurden zu sprechen und die dadurch sehr, sehr stark dezimiert wurden. Da könnte ich übrigens auch mir vorstellen, dass das von Cole so eine Befürchtung ist, wenn jetzt die Föderation ankommt mit ihrem Technik- und Föderationsstandard, tralala, dass dann sagen, jetzt wird uns irgendwann noch unser Klingonisch verboten, dass das so eine Befürchtung ist, weil da doch öfter mal die Parallele gezogen wird, die Föderation hätte so koloniale Anklänge. Wo fing mein Satz jetzt an?
Sprachen, genau, Sprachgemeinschaften aussterben und so.
Danke.
Gerne.
Also das passiert, glaube ich, tatsächlich, dass sehr, sehr viele Sprachen nach und nach verschwinden. Andererseits gibt es natürlich auch immer Bestrebungen, Sprachen zu erhalten. Also gibt es zum einen ja Sprachpflegeinstitute unterschiedlicher Größe und Macht. Die Académie Française ist eine der mächtigeren, die irgendwie seit Kardinal Richelieus Zeiten jeden Donnerstag irgendwie das französische Alphabet durchgeht oder das französische Wörterbuch durchgeht und da irgendwie drauf aufpasst, dass keine Anglizismen reingeraten. Also so eine Institute haben da sicher ihren Teil ran, aber auch
das
einfach...
Das Goethe-Institut, ne?
Dürfte in Deutschland das Goethe-Institut sein. Ja. Ich, wie gesagt, Romanistin, nicht Germanistin, von daher habe ich da nicht so die Ahnung von. Genau, also die haben natürlich ihren Teil daran, das beizubehalten, die natürlich auch eher existieren für Sprachen, die eine gewisse Größe haben. Aber sonst sind das, glaube ich, eher so individuelle Bestrebungen oder so vor Ort irgendwie kleinere Initiativen oder so, die sagen, hey, wir müssen unsere schöne Sprache, die nur noch von 100 Leuten gesprochen wird, irgendwie beibehalten und müssen dafür sorgen, dass die jungen Menschen, die auch wieder sprechen, auch wenn die merken, ich komme mit Englisch in meinem Alltag völlig klar, was brauche ich noch, die Sprache meiner Großeltern, dass da dann eher so aktiv gegen gearbeitet wird, das beizubehalten noch, um halt diese Kultur zu erhalten irgendwo.
Ja, und weil es Identität dann am Ende auch ist, ne?
Genau, also, ja. Und wenn man schon sagt, unsere Kultur, unsere kulturelle Identität ist am Verschwinden, dass wir da mit allem gegenhalten, obwohl es ja auf einigen Planeten der Föderation nur noch diese eine Sprache zu geben scheint, wenn man mal von Vulkanisch spricht oder von Klingonisch, auch wenn das noch Dialekte hat oder so, oder Romulanisch auch noch Dialekte hat, aber ja, scheinbar sonst man sich da irgendwie eine Planetensprache nur noch hat, scheint das ja in vielen Spezies, die es bis zum Warp-Antrieb geschafft haben, ein Problem zu sein, dass da nicht nur politisch irgendwie nur noch alle sehr auf eine Führungsperson irgendwie zuläuft auf dem Planeten, sondern auch sprachlich, dass nur noch so funktioniert mit einer Sprache.
Und da schließt sich ja eigentlich auch die Frage an, wenn man dann überlegt, dass dann vielleicht in der Schule Sprachen gelernt werden, welche denn eigentlich, ne? Also das ist ja heute schon irgendwie eine politische Frage am Ende, ne? Also unsere befreundeten Nachbarn, die werden jetzt hier irgendwie, also ne, wie Französisch wird ja doch stark gelehrt oder im Zweifel noch Spanisch, weil es viele Leute sprechen, vielleicht Niederländisch, je nachdem in welcher Region man in Deutschland so groß geworden ist, so, also das ist ja auch eine politische Frage. Und was lernt man denn dann im 24. Jahrhundert Vulkanisch, weil die Geschichte so intensiv ist gemeinsam oder weiß nicht, Romulanisch Know Your Enemy oder Ferengi, weil es lohnt sich am ehesten oder so. Also Ist ja dann auch nochmal eine schwierige Frage, ne?
Na, idealerweise haben wir ja dank Computerdatenbanken und dann perfektioniert im Distanzunterricht dank Hologramm und allem möglichen die Variante, dass einfach jeder sagt, okay, die Sprache interessiert mich. Ich starte mal das Hologramm, was irgendwann natürlich noch von echten Lehrkräften didaktisch super ausgefeilt wurde. Und lerne heute mal Ferengi. Ich glaube, Catherine Janeway versucht es irgendwann mal mit Klingonisch.
Ich hoffe nur ernsthaft, dass Unterricht dann nicht so aussieht, dass alle nur noch ihre eigenen Programme und Hologramme starten. Also so ungefähr, wie das auf Vulkan gezeigt wird. Alle sitzen nur noch in ihrer eigenen Kuppel und lernen für sich alleine. Das wäre ja sehr traurig.
Ja, auf DS9 gibt es auch eine echte Schule. Da ist ja Keiko noch Lehrerin, zwar Quereinsteigerin. Ihr Kommentar zu, ich habe jetzt zig verschiedene Kulturen und Altersgruppen vor mir ist ja nur auch, ich muss mir halt einen innovativen Lehrplan ausdenken, dann passt das schon. was ja dann auch so ein bisschen mit Calvin kollidiert, aber es scheint ja noch echte Schulen zu geben, alleine um die Kinder da irgendwie zu beschäftigen und denen soziale Kontakte zu ermöglichen. Mhm. Vulkanische DidaktikerInnen scheinen da irgendwie anderer Meinung zu sein. ja. Jedem das seine.
Ja.
Aber auch in Children of Mars noch, ne? Genau. In dem Short Track Children of Mars wird auch eine Schule gezeigt.
Stimmt,
habe ich nicht gesehen. Ich kenne nur noch aus Lower Decks, der ist doch auch am Ende noch eine Schule, wo wichtigster Offizier der Starfleet-Geschichte Miles O'Brien und so, das ist ja noch weiter.
Genau, aber da gibt's fiesen Frontalunterricht und zwar nur, offensichtlich.
Ja. Ja gut, das ist das andere Extrem, wie auch immer.
Genau. Aber du hast den Short Trek Children of Mars nicht gesehen, das ist sehr, sehr schade. Da müssen wir nachher nochmal
drüber sprechen. Also tatsächlich von sämtlichen Star Trek-Folgen, die bereits ohne in den Urlaub zu fliegen in Deutschland zu sehen waren, fehlen mir, glaube ich, noch 4 TAS-Folgen. Ansonsten müsste ich theoretisch alles irgendwann mal gesehen haben.
Respekt.
Bei Filmen tatsächlich noch große Lücken. Ich muss unbedingt diese Filme mal gucken.
Ja, wir auch.
Erzähl uns davon, ja, Mensch.
Ansonsten müsste ich tatsächlich das alles gesehen haben, aber die zweite Staffel Short Tracks fehlt mir tatsächlich, weil ich noch nicht wieder in den Urlaub geflogen bin.
Verstehe, ja. Aber vielleicht muss man da auch hoffentlich irgendwann nicht mehr für den Urlaub fliegen.
Das wäre doch ganz cool. Vielleicht verlassen wir mal dieses Feld mit der Frage nach kulturellen Elementen, die verloren gehen mit den Fremdsprachen oder nach grundsätzlich der Möglichkeit, noch Fremdsprachen zu lernen in der Zukunft und gehen mal in die Grenzen des Universalübersetzers, die uns einerseits bei TOS und andererseits bei TNG in Folgen gezeigt werden und die unterschiedlich beschrieben werden. Also 10 Jahre nach Discovery erzählt Kirk uns nämlich in Metamorphosen, zweite Staffel TOS, dass der universale Besetzer nur für uns ähnliche Lebensformen programmiert ist. Da geht es nämlich darum, wir müssen irgendwie mit einem Energiewesen kommunizieren und das kriegen wir gerade nicht hin. Mhm. Und da sagt Kirk halt, funktioniert nicht. Und Spock sagt dann, ja, aber ich kann den erweitern und dann kann man auch mit einem Energiewesen kommunizieren. So. Dem widerspricht allerdings später TNG zumindest, dass man den beliebig erweitern kann. Denn da kommen wir vielleicht mal zu dieser Folge, in der der Universalübersetzer vollständig versagt. Mhm. Die ganze Folge ist ja eigentlich eine Nerd-Folge für SprachwissenschaftlerInnen. wir reden natürlich über Damok, Folge 2 in Staffel 5 von TNG. Oder ich weiß gar nicht, ob sie auf Deutsch Damok auf dem Ozean heißt, weiß ich nicht mehr genau.
Nee, auch Damok.
Auch Damok, okay. Die Enterprise trifft hier auf die Tamarianer. Ein Volk, welches, wie sich in der Folge irgendwann herausstellt, eine ganz eigene Sprache spricht. Die reden nämlich vollständig in Metaphern, in Narrativen aus ihrer Geschichtsschreibung. Da
insofern
heißt ein Fehlschlag gerne Shaka when the walls fell und der Versuch, über einen gemeinsamen Gegner zusammenzufinden, heißt dann eben Damok and Jalad at Tanagra. Weil das halt die Geschichte zweier Helden, HeldInnen ist der Tamarianer, die genauso zusammengefunden haben. Die Frage ist, was bedeutet das für uns, wenn der universale Besetzer darin versagt, diese Sprache zu übersetzen?
Ich finde, er übersagt ja nicht komplett, ne? Also übersetzt ja Worte. Das tut er ja schon. Er übersetzt halt nicht Bedeutung. Also, ne, das, was halt sinnvoll wäre in dem Fall. Und das ist dann offensichtlich eine Grenze. Ne? Also er übersetzt ja schon, aber nur das, was er übersetzen kann in dem Fall.
Ja. Was bedeutet das jetzt?
Kommt halt immer noch, also die lernen diese Spezies ja gerade erst kennen. Und also ich weiß nicht, ob wenn man jetzt sagt, man fängt an, Beziehungen mit denen zu unterhalten, weil wir so ein gewisses Grundprinzip ihrer Kommunikation ja dann doch irgendwie gegen Ende verstanden haben, beziehungsweise Kirk es gegen Ende verstanden hat, wenn man ein bisschen die Körpersprache und Betonung von dem Tamarianer, mit dem er da auf dem Planeten gelandet ist, noch beherzigt, dann hätte man vielleicht auch schon manche Sachen ein bisschen zeitiger verstanden, als Picard das getan hat, aber das ist so eine Kritik, die Trek am Dienstag irgendwie gebracht hatte, dass Picard sich da an manchen Stellen ein bisschen sehr anstellt und sagt, heißt das jetzt geben, was du mir sagst? Und immer noch dreimal nachfragt, ob das jetzt geben heißt, was er gerade gesagt hat. Ich denke, was soll der Arme denn antworten? Also wenn er da antworten könnte, hätten wir das Problem ja nicht mehr.
Also wenn man sagt, was soll Picard fragen?
Ja, richtig. Guter Gegenpunkt.
Und irgendwer muss reden in dieser Folge. Ich meine, wenn niemand mehr reden würde, dann wäre es halt auch für uns ein bisschen langweilig.
Ja gut, okay, das wäre gut. Also wenn man sagt, man unterhält noch länger Beziehungen mit denen und hat die Chance, dem im Universalübersetzer diese Metaphern danach und nach einzupflegen, dann würde der vielleicht auch damit irgendwann zurechtkommen. Man wirft dem Universalübersetzer da halt, nachdem man die irgendwie einen Tag kennt, gleich Versagen vor, weil der nicht sofort wie sonst immer gleich alles aus dem Stegreif übersetzen kann. Da hat man halt, glaube ich, einfach mal eine Sprache gefunden, die anders strukturiert ist. Zum einen vermisse ich irgendwie Verben in dieser Sprache. Ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ja. Also so Eigennamen und Präpositionen haben sie in Massen. Alles andere ist irgendwie ein bisschen rar gesät. Und halt auch so sehr viel kulturelles Hintergrundwissen da irgendwie teilweise erforderlich ist. Obwohl, das war auch, glaube ich, eine Frage, die Trek am Dienstag hat das vor ein paar Wochen besprochen. Ich hatte die Folge noch irgendwie so halb im Ohr, deshalb war mir deren Kritikpunkt noch so geläufig. Die halt meinten, wie erklärt man denn den Kindern dann, wie erklären die TamarianerInnen ihren Kindern Worte? Wie bringen die denen das bei, so zu sprechen? Weil irgendwer muss ja mal die Geschichte irgendwie anders aufgeschrieben haben. Weil wenn von Anfang an nur da stand, ja, Damok und Jalar waren auf Tanagra, dann wüsste ja keiner, was damit gemeint war. Also außer vielleicht irgendwie anderthalb Zeugen davon oder so.
Die spannende Frage, finde ich ja, ist, die ich mir auch gestellt habe in der Folge, ist, wie erzählt man denn bitte dann die Geschichte, wenn man...
Genau, ja, das war, glaube ich, auch der Punkt, der gleiche, den der andere auch gekommen war. Und ich weiß nicht, ob das war sicher anfangs noch nötig, dass noch jemand erzählt hat, ja, Jalar und Damok waren auf Tanagra und dann kam da so ein Ungeheuer und dann haben die dagegen gekämpft und dann waren die danach Freunde. Das war sicher anfangs noch nötig, aber ich weiß nicht, über wie viele Generationen das noch so wörtlich weitergegeben werden muss. Weil wir haben bei uns in der Sprache ja auch durchaus Metaphern, die für uns funktionieren, ohne dass wir jedes Mal wieder erklären, was wir denn genau gerade damit meinen.
Also, wenn wir sagen, ich beobachte das mit Argus-Augen, dann weiß überhaupt niemand, was damit gemeint ist. Ne? Ja. Aber trotzdem versteht jeder diese Sprachwendung. Ja.
Ja, zum Beispiel, genau. Oder auch relativ aktuelle Beispiele, die sehr, sehr schnell lexikalisiert werden, also die relativ schnell nicht mehr als Metapher wahrgenommen werden, sondern als eigenständiges Wort. Maus, in der Bedeutung Computermaus. Denke ich ja auch nicht mehr jedes Mal mit, oh, es ist klein, ungefähr die Größe und hatte irgendwann tatsächlich noch etwas Schwanzähnliches, was es heute auch nicht mehr hat, was irgendwie an ein kleines Nagetier erinnert, sondern heute, wenn ich sage Computer, wenn ich sage Maus und irgendwie in einem Kontext bin, wo es um Computer geht, da wird niemand ein Nagetier suchen.
Hoffentlich, ja.
Ja, gut. also das geht relativ schnell und natürlich, was du gerade gebracht hast mit Argus-Augen, treibt das natürlich noch viel weiter, ne? Oder alles, was, also ich glaube, gerade an die griechische Mythologie gibt es da relativ viele Anlehnungen irgendwie, wo niemand mehr genau weiß, was derjenige eigentlich gemacht hat oder so. Und trotzdem ein Glas ja irgendwie sowas, also so, der guckt ganz, wird ganz genau gucken oder so.
Das heißt, die lernen ihre Metaphern im Prinzip oder haben ihre Metaphern als Kindern gelernt wie Vokabeln. Also im Prinzip wie wir, keine Ahnung, wie Spracherwerb funktioniert bei Kindern, aber ich meine, denen sagen wir ja auch nicht hier, das ist ein Buch und ein Buch ist irgendwas mit vielen Seiten, sondern die antizipieren ja, die sehen, die ahmen nach, die verstehen und so genauso könnte man das ja mit dieser Metaphersprache sich überlegen, oder?
Genau, du brauchst ja für Spracherwerb erstmal kein enzyklopädisches, wenn ich so eine Wörter benutze, sollte ich sie auch aussprechen können.
Du, das halte ich mir auch nicht dran.
Also du musst, wie gesagt, du gesagt hast, du musst jetzt nicht sagen, ein Buch, das ist übrigens so ein Ding, da sind so Papierseiten drin, das kann man lesen und so, sondern wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein Buch hochhältst und sagst, irgendwie über dich über Buch unterhältst und das Kind von mir kriegt, oh, jedes Mal, wenn da so ein viereckiges Ding mit Papier drin ist, sagt der Typ Buch, ja, dann wird das irgendwie was miteinander zu tun haben.
Ja.
Dann wird das ja darüber auch verankert. Und zumal man ja sagen muss, unsere Begriffe, die sind ja auch in keiner Weise motiviert in den allermeisten Fällen. Also warum das Ding jetzt Buch heißt und nicht irgendwie, keine Ahnung, Woche, Wortfindungsstörung, warum das jetzt Buch heißt und nicht irgendwie Stehlampe oder so, es ist ja völlig egal, wie ich das Ding nenne. In anderen Sprachen heißt es ja auch nicht Buch, sondern Book oder Livre oder was auch immer es in anderen Sprachen heißt. Hm. Das ist ja erstmal völlig willkürlich und da könnte ich halt stattdessen auch irgendwie einen berühmten Bibliothekar mir suchen, das nach dem benennen und ohne dass noch jemand in ein paar Generationen weiß, dass das mal ein Bibliothekar war oder so. Also.
Mhm. Oder halt irgendwie ein Bibliothekar, der ein Buch aus dem Regal nimmt oder so, um dann in einer Metapher zu bleiben. Oder
ja,
sowas.
Genau.
Ja.
Das heißt, aber der universale Besitzer müsste hier an der Stelle auch tatsächlich nicht unbedingt das gesamte Geschichtswissen der Tamarianer haben, sondern er müsste im Prinzip auch nur Vokabeln lernen, beziehungsweise Vokabeln sind hier halt dann total viele Metaphern.
Hm. Eigentlich schon, ja. Also ich weiß nicht, ob man dann ein Bilderbuch irgendwie bei dem hinterlegt, irgendwie, damit das funktioniert oder so. Also wir haben ja auch Phraseologismen, man findet beides, also so die Sachen, die nicht wörtlich bei uns übersetzt werden können, also Beispiel im Französischen wäre avoir un petit vélo dans la tête, wörtlich übersetzt ein kleines Fahrrad im Kopf haben. könnt ihr gerne mal vermuten, was könnte ein kleines Fahrrad im Kopf haben?
Man ist verwirrt.
Das Discovery Panel Mysterium.
Oh. Das ist die
genau, also, ja. Also mit unserem so noch relativ geteilten Kulturraum würde man wahrscheinlich sagen, okay, irgendwas im Kopf, was da zu viel oder zu wenig ist, geht sehr in die Richtung von unserem nicht alle Tassen im Schrank haben oder nicht alle Latten am Zaun haben.
Ah,
oder, ne? Ist ja ein sehr ähnliches Konzept von irgendwas ist da zu viel oder zu wenig.
Ja.
Und von tatsächlich als das verrückt sein. Und das kriegt aber tatsächlich Google Translate. Als ich neulich nachgeschaut habe, hat es noch nicht hingekriegt. Er sagt tatsächlich ein kleines Fahrrad im Kopf haben. von daher, also das ist ja in unseren Sprachen momentan auch noch ein Phänomen, dass wortwörtliche Übersetzung halt nicht unbedingt sinnstiftend ist. Und das wird halt bei den Tamarianern ein bisschen sehr ins Extreme getrieben. Hm. Aber prinzipiell hinterlegt man da halt dann halt ein bisschen längere Vokabeln und gleichzeitig aber, so wie es verstanden, auch sehr weit gefasst, weil sich dieses Damok und Jalat auf dem Ozean ja auf sehr viele Situationen abstrahieren lässt. Das erklärt, dass Data oder Riker oder so, dieses, dass die ein ganz eigenes Verständnis von ihrem Selbst haben, oder Diana? Mhm. Einer von den dreien, glaube ich, die sitzen Diana. Da mit Worf noch zusammen in einer Konferenz. Das ist fast Videokonferenz gesagt. 2021 lässt grüßen.
Ja, Resozialisierungsprogramm und so, ja. Da ist noch Arbeit nötig.
Die sitzen zusammen und diskutieren, dass sie ein ganz eigenes Selbstverständnis haben und irgendwie Abstraktionsvermögen eine ganz andere Rolle spielt und das vielleicht, also das, ich weiß nicht, ob das so gut in so einen Universalübersetzer einpflegbar ist, weil man ja eigentlich immer nur als Übersetzung irgendwie hätte, irgendwie Damok und Jalat auf Tanagra, zwei Fremde, die eine Challenge meistern und danach Freunde werden oder so.
Ja, es ist eine wahnsinnig kontextbasierte Sprache, ne? Das ist dann, du brauchst ja immer ganz viel Kontext, um das wahrscheinlich zu verstehen.
Ich stelle mir tatsächlich Lesen da sehr, sehr schwierig vor, irgendwie, ne? Also, und auch in der ganzen Folge hat man ja irgendwie einen sehr begrenzten Umfang an verschiedenen Metaphern. Also ja. Ich vermute mal, deren gesamter Wortschatz wird noch ein bisschen umfangreicher sein. Aber halt sehr kontextabhängig.
Und er versucht ja auch nicht zu erklären. Also wir würden ja versuchen, wenn wir in so einer Situation wären, wo wir irgendwie in einer 1-zu-1-Kommunikation sind mit Leuten, die wir nicht verstehen, vielleicht dann irgendwie, weiß nicht, das wäre vielleicht der erste Reflex, wenn ich versuche, ein Wort zu erklären und mein Gegenüber versteht das Wort nicht, fange ich an, halt das Wort irgendwie mit anderen Worten zu erklären. Aber das macht der Captain da ja nicht, ne?
Wobei ich da schon irgendwie so eine Tendenz erkannt habe, die wir auch öfter haben, ne, dieses, wenn man ein Wort ausgesprochen hat, Nick, das Gegenüber versteht es nicht, dann ist nochmal
laut und deutlich
und laut auszusprechen. Das macht ja irgendwie dieser Dator, heißt er, glaube ich, oder Daton, ne? Der Captain, macht das ja mehrfach, ne?
Ja.
Shaka,
ja,
when the walls fell.
Na?
Ja, macht Picard aber auch, der so gerade am Schluss mit dem wo er es dann irgendwann mal verstanden hat. Und es ist, ich glaube, in der Szene ist das, wo der dem das Feuer gibt, weil Picard so friert. Mhm. Und der dem so seinen brennenden Stock irgendwie gibt. Picard dann verstanden hat, dass er ihm den geben wollte und er jetzt auch Wärme hat und so. Und dann sagt Danke. Also im Deutschen finde ich es nicht ganz so extrem in der Synchro, aber im Englischen ist es wirklich dieses Thank you. Thank you. Und denkst, okay, weil du lauter sprichst. ich finde es auch generell spannend, also das umschreiben zu können. Also ich weiß nicht, ob das in diese dieses Abstraktionsverständnis von den Tamarianern vielleicht mit reingeht, dass halt es für diese Art für ein sehr breites Spektrum an Situationen so diesen einen Oberbegriff gibt und es halt irgendwie keine Synonyme in dem Sinne zu geben scheint. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, was machen die denn mit konkreten Begriffen? Also so wirklich Feuer oder so, was Picard bei Tembo erst vermutet hat. Irgendwie so, gibt es denn ein Wort für Feuer in der tamarianischen Sprache? Oder ist einfach, weil die so stark kontextabhängig und so auf diese Abstraktion irgendwie geeicht ist, gar nicht den Bedarf, konkrete Dinge zu benennen, sondern sagen, okay, das sehen wir ja beide gerade, brauchen wir kein Wort für.
Ja, da müsste man sich tatsächlich mal mit jemandem drüber unterhalten, der an der Stelle so eine Sprache versucht hat mitzuentwickeln. Ich weiß nicht, ob das Mark Okrent war, der an dieser Stelle das gemacht hat, der natürlich auch diese ganzen Alien-Sprachen weiterentwickelt hat. Die meisten stammen ja irgendwie dann doch, zumindest die Grundworte vom Scotty-Darsteller. Ne? Mhm. Aber Mark Okrent hat das ja in der TNG-Ära offensichtlich sehr, sehr weit weiterentwickelt. Vielleicht hat er auch dieses Sprachkonzept für Damok entwickelt. Da müssten wir irgendwann mal die Folge besprechen, um das mal wirklich rauszufinden.
Ich finde, das ist eine gute Idee, die Folge zu besprechen.
Ich habe mich auch zwischendurch gefragt, ob man da vielleicht eine Parallele ziehen könnte. Wenn wir jetzt so die Sprache, die Picard spricht, so mit unseren Alphabetsprachen gleichsetzen und dieses Tamarianisch eher so Richtung asiatische Schriftzeichen denken, die ja nicht unbedingt, also ich kann ja jetzt schlecht fragen, wie sieht ein E in chinesischen Schriftzeichen aus?
Ja, geht
das
nicht.
Das funktioniert ja nicht. Und genauso könnte ich vielleicht sagen, okay, ein Wort für Feuer in Tamarianisch zu finden, ergibt vielleicht keinen Sinn, weil das sehr kontextbezogen nur funktioniert irgendwie. Weiß nicht, ob das vielleicht funktioniert, mein Wissen über chinesische Schriftzeichen hält sich in unfassbar engen Grenzen. Aber so wie ich weiß, gibt's ja da auch so Zeichen, die ganze Bedeutungen gleich innehaben und nicht wie bei uns so eine Lautung dahinter steckt. Nur unbedingt, also wahrscheinlich auch eine Lautung, um es aussprechen zu können, aber vorrangig halt eine eigene Bedeutung. Und das muss man den Kindern auch irgendwie beibringen können.
Offensichtlich,
Das ist ja dadurch ein unfassbar großer Umfang an Zeichen, die da zur Verfügung stehen. Also sind ja irgendwie in mehreren Zehntausenden oder irgendwie so. Und trotzdem scheint da ja Kommunikation zu funktionieren. Ähnlich kann das ja mit den Metaphern beim Tamarianischen sein. Das sagt, okay, wir haben wahrscheinlich sehr, sehr viele Metaphern zur Verfügung, aber irgendwie scheinen wir uns im Kontext immer so weit zu verstehen, dass alle sich irgendwie dann verstehen am Ende.
Ja, vielleicht muss man Feuer irgendwie umschreiben mit einer Geschichte, in der jemand mal gewärmt wurde von irgendwas. Ne? So.
Wahrscheinlich, ja, irgendwie so. Ja.
Okay, ich würde sagen, wir verlassen nochmal diese Grenze des universale Besetzers und gehen in einen anderen Bereich, einen späten Einblick in den universale Besetzer, wo dieser universale Besetzer dann tatsächlich nicht funktioniert hat. Und das ist die DS9-Episode Little Green Man, 4. Staffel, Folge 7. Der universale Besetzer fällt aus, als Quark, Rom und Nog in den 50ern auf der Erde landen, durch einen Zufall, wir gehen nicht näher drauf ein. Mhm. Sie verstehen also nichts von dem, was die Menschen ihnen erzählen. Und um die Fehlfunktionen zu beheben, klopfen sie sich dann auf den Kopf. Das begreifen wiederum die Menschen dann irgendwie als Begrüßungsritual und klopfen sich auf den Kopf. Eine sehr, sehr schöne Folge. Aber das zeigt uns auch, die universale Besetzer sind also in dieser Zeit Implantate. Die können beispielsweise durch Sonneneruptionen oder ionische Interferenzen gestört werden, wie Rom erzählt. Im Endeffekt waren es aber dann die Beta-Strahlen von den Atombomben, mit denen die Menschen kurz vorher ihre Atmosphäre verstrahlt hatten. Mit einer Haarnadel kann Rom dann in Nox Ohr den Universalübersetzer zurücksetzen. Und dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass endlich einer dieser Menschen fragt, wie funktioniert denn das Ding? Und Sebastian, ich habe dir diese Szene mal kurz als Audiodatei rausgeschnitten. Mhm. Vielleicht kannst du sie mal gerade abspielen.
Sehr gern.
Ich sehe keinen Universalübersetzer.
Sie können es glauben, er ist da drin.
Also Ihr Apparat ermöglicht es, dass wir uns untereinander verstehen, ja? Wie funktioniert das?
Wenn man weiß wie, ist es ganz einfach. Sie würden überrascht sein, was Sie durch die richtige Technik alles anstellen könnten. Und das führt mich zu dem Grund, weshalb ich hier bin.
Den würde ich gerne erfahren.
Ich wurde von meinem Volk hierher geschickt, um einen Markt für fortschrittliche Ferengi-Technologie zu eröffnen.
Ach ja.
Ja.
Es ist, ich habe die Original, also die Synchro schon extrem lange nicht mehr gehört. Ja, es ist wie aus einer weit entfernten Zeit, aber schön, ja.
Ja, Armin Schimmermann kann man aber immer mal in der Synchro hören, das ist wirklich sehr, sehr gut übersetzt an dieser Stelle. Ja, schade, da hat uns die Übersetzung tatsächlich, beziehungsweise da hat uns das Skript ein bisschen an der Nase herumgeführt, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Wir waren ganz knapp davor, irgendwas zu erfahren.
Ich muss gestehen, ich habe die Szene tatsächlich nur auf Deutsch geguckt. Ich habe eine andere Szene aus der Folge in mehreren Sprachen geguckt, aber die ausgerechnet nicht. Was sagt er im Original? Kommen wir da mehr Infos?
Nein, tatsächlich nicht. Okay. Also ich habe gerade fälschlicherweise das auf die Übersetzung geschoben, aber tatsächlich das Drehbuch ist hier so, dass es uns natürlich diese Frage vorwirft und wir alle denken, okay, und jetzt wird's erklärt, jetzt wird erklärt, wie es funktioniert.
Aber du, wenn man es weiß, dann ist es ganz einfach. Ja,
das ist in vielen Dingen so.
Ja.
Welche Szene hattest du dir da nochmal genauer angeguckt?
Ich habe mir tatsächlich die noch angeguckt, wo der Universalübersetzer tatsächlich noch kaputt ist. Und fand es ganz witzig, weil im Deutschen klingt das so ein bisschen so, als würde die einfach das, was die gesagt haben, was die Menschen auf Deutsch sagen, in dem Fall rückwärts abspielen oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich so gemacht haben, es klingt so ein bisschen so wie...
Klingt für mich auch so. Mhm. Ja.
Beim Englischen hast du einfach so ein unfassbares Echo drauf. Ich glaube, die Untertitelung benennt es auch als Echoing Distortion. Also wenn man es mit dieser Audiodeskription auf Englisch guckt, beschreibt ihr das so. Es ist tatsächlich, wenn man sich Mühe gibt und zugegebenermaßen auch weiß, was sie sagen, halbwegs verständlich. Weiß ich jetzt nicht, ob man da sich als Ferengi das vielleicht auch noch irgendwie verstanden hätte. Und auf Französisch ist tatsächlich da gar nichts verzerrt. Die sprechen total verständliches, also Französisch. Die wechseln ja immer mal zwischen, wenn die Ferengi sich untereinander unterhalten, verstehst du die Ferengi, und wenn du aber aus der Sicht der Menschen drauf guckst, dann hörst du da irgendwie eine Sprache, die du nicht verstehst, und umgekehrt, wenn die Ferengi die Menschen beobachten und der Universalbild noch kaputt ist, ist ja im Englischen und im Deutschen diese Verzerrung halt drauf. Mhm. In der französischen Synchro halt die Richtung genau nicht. Also wenn die Menschen die Ferengi beobachten, hörst du da auch nur Kauderwelsch. Aber aus Sicht der Ferengi kannst du die Menschen super verstehen. Da ist also, wenn man das nur auf Französisch kennt, die Szene, denkt man sich, hey, das funktioniert doch. Was habt ihr denn? weiß ich nicht, ob das Absicht war oder ob man da sich auf so einem menschenzentrierte Sicht an der Perspektive an der Stelle geeinigt hat. Kann sein, ich fand es nur ganz lustig, wenn man irgendwie sich Szenen in mehreren Sprachen anguckt.
Wäre auch bezeichnend für Frankreich, ja.
Genau, das haben die Franzosen sich nicht getraut, die französische Sprache dann nicht als das darzustellen, was sie wirklich ist.
Geht hier immer so ein bisschen gegen Französisch
und
Frankreich?
Nein, auf gar keinen Fall. Wir sind beide absolut frankophil, aber es ist schon teilweise ein bisschen auffällig, dass es in Frankreich dann doch nochmal ein Stück mehr ist, dass man wirklich erstmal Französisch sprechen muss, um anerkannt zu werden, und dann spricht plötzlich auch jeder Englisch.
Ja, das ist auch die Sprache, das hast du ja eben selber gesagt, einen ganz anderen Stellenwert hat, also dass die quasi Ursprache, dass sie nicht so durchmischungswillig sind, wie wir das hier alles ganz locker über uns ergehen lassen mit Anglizismen und Gendersternchen halt ohne Diskussion. Ja.
La Grande Nation.
Aue.
Man muss natürlich auch dazu sagen, ich habe es mir mal die Mühe gemacht gehabt, auch diese Brot- und Spiele-Folge, die ja irgendwie einige Übersetzungsschwierigkeiten hat aus TOS, wo ja irgendwie das erste Mal dieser Universalübersetzer angesprochen wird. Da wird im Original gesagt, die würden Englisch sprechen da, auch auf Russisch wird gesagt, die würden Englisch sprechen. Im Deutschen wird es komplett ausgeblendet, dieser Aspekt. Da kommt nur, das ist typisch für diese Zeit, was die Menschen oder die menschenähnlichen Personen da tun. Im Türkischen reden sie von, die sprechen unsere Sprache, und Französisch macht aber daraus, die sprechen Französisch.
Jetzt warst du es, ne? Das ist schon klar, ja.
Es ist mir nur aufgefallen, weil ich diese Szene tatsächlich in diversen Synchros geguckt habe und mit meinen sehr, sehr sporadisch vorhandenen Türkischkenntnissen, die tatsächlich nur metasprachlich sind und weil ich mein Vokabular inzwischen vergessen habe. Und sogar noch Russisch mit russischer Untertitelung und so. Das war schon lustig. Aber diese Folge ist da tatsächlich an mehreren Stellen irgendwie übersetzungstechnisch interessant, aber ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine TOS-Eigenschaft irgendwo.
Genau, also bei dieser TOS-Folge Rats and Circuses, da hatten wir auch kurz drüber geschrieben, es gibt ja noch dieses große Problem am Ende, dass der Sprachwitz quasi am Ende nur auf Englisch rüberkommt, weil es da ja um eine Verwechslung zwischen den Söhnen der Sonne und den Söhnen des Sohns geht. Also da nennt sich eine kleine Religionsgemeinschaft, nennt sich halt Children of the Sun, glaube ich, ne? Genau.
Ja.
Und es wird überlegt, sind das jetzt eigentlich die Kinder der Sonne oder sind das die Kinder des Sohns?
Ja.
Und im Endeffekt wird hier eine Anspielung drauf gemacht. Es geht da ja um einen Vergleich zwischen dem Römischen Reich, dass das Römische Reich fällt, weil im Endeffekt ist ein anstehender Monotheismus sich entwickelt, ne? Als Parallelität zur Erde, ne? Hier auch wieder Hodgkins parallele Planetenentwicklung. Und das kommt halt im Deutschen überhaupt nicht rüber, warum es dieses Missverständnis im Endeffekt gibt. Ja. Sehr, sehr schade. Ja.
So, eigentlich war deine Frage eher die Szene, wo Quark sich um die Erklärung so sehr geschickt und diplomatisch rummanövriert. In Little Green Man, das war ja eigentlich deine Frage.
Das war auch eine bittere Erkenntnis eigentlich am Ende, ne? Das ist einfach die Erkenntnis, dass eigentlich alles ganz einfach funktioniert, wir es wahrscheinlich aber nie erfahren werden, wie, ne?
Weil ich finde das spannend, dass sie da die Ferengi haben ja da scheinbar die Implantate. Mhm. Und als die sehen, wie die Menschen sich gegen den Kopf klopfen, ist ja auch die erste Reaktion, deren Universalübersetzer scheint auch eine Fehlfunktion zu haben. Ja. Also scheinen die Ferengi ja davon auszugehen, dass Menschen auch Implantate oder zumindest Hörgerät-ähnliche kleine Geräte im Ohr oder im Hörnerv oder wo auch immer zu besitzen haben. Der Satz war jetzt irgendwie falsch zu Ende gebracht, aber egal.
Semantisch hat er funktioniert.
Das ist schön.
In Discovery war es tatsächlich das Device, was man aufklappen muss. Und wenn ich mich richtig erinnere, erwähnen die dann noch öfter mal, dass es der Computer ist, der das übersetzen kann. Auch in TOS war es noch der Computer.
Aber die spannende Frage, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, ne? Weil wir in Discovery das ja in zwei Versionen sehen. Ne? Also ich meine, in Discovery laufen die ja nicht die ganze Zeit auf der Brücke mit ihrem Universalübersetzer in der Hand rum. Ne? Also da wird es ja offensichtlich auch noch irgendwie anders funktionieren. Weil als der ausfällt, hören die ja alle irgendwie andere Sprachen. Worüber hören die denn?
Vielleicht auf dem Schiff noch irgendwie über einen Schiffscomputer und nur sobald du irgendwie das Schiff verlässt und mit jemandem kommunizierst, der keinen Kommunikator dabei hat oder so.
Aber wie macht der Computer das? Sendet der Töne in deinen Kopf? Also ich meine, da ist mir das mit dem Chip, der irgendwie irgendwas in deinem Hörnerv verursacht, schon irgendwie näher.
Es gibt auch diese Audiotechniker, die zum Beispiel so versuchen, bei Autos, bei fahrenden Autos, die noch mit Motor fahren, diese Motorengeräusche irgendwie auszublenden durch diese Gegensteuerung von irgendwelchen Audiowellen oder sowas.
Ja,
vielleicht macht der Computer das damit, dass er einfach das, was gesprochen wird, ausblendet durch so gegensätzliche Audiowellen und dann wiederum die Übersetzung quasi in Richtung des Gehörgangs schickt.
Also du kannst das tatsächlich, wenn du eine Frequenz komplett kannst du mit der Gegenfrequenz kannst du quasi ausblenden. Also das ist ja das, was auch so Kopfhörer machen, die Umgebung quasi ausblenden können. Ne? Da gibt's
Noise Cancelling.
Dankeschön, das ist das Fachwort. Aber das wirklich dann mit so einer Fülle von, also es sind ja wirklich viele Frequenzen, um die es dann in einer Sprache alleine geht, ne, und dann das mit möglichst vielen Sprachen zu machen, die um dich herum, das muss ja dann ein riesiges Wirrwarr an Sprachen sein, die ganze Zeit durch den Raum fließt und die alle neutralisiert werden müssen, stelle ich mir anspruchsvoll vor.
Vor allen Dingen stellt sich auch die Frage, kommt dann jeder seine eigene Übersetzung in seine Sprache auch irgendwie? Oder muss man sich in dem Raum dann zumindest auf eine Sprache einigen, die dann über Lautsprecher alles übersetzt?
Stimmt,
Oder haben wir alle irgendwie kleine Kopfhörer oder so dann doch irgendwie, dass wir jeder eine eigene Übersetzung bekommen, wie das irgendwie jetzt bei größeren Versammlungen der Fall ist oder so?
Die Implantate sind ja schon die geschmeidigste Lösung eigentlich.
Genau, es muss eine unglaubliche unglaubliche Geräuschkulisse auf diesen Brücken gegeben haben, wenn alle irgendwie ihre Übersetzung vom Computer ausgestrahlt bekommen haben. Deswegen hat man sich irgendwann in Richtung Implantate entwickelt.
Wobei sich ja auch die Frage stellt, wer bekommt denn alles so eins? Ne? Also wenn wir doch mal in DS9 oder auch in TNG sehen wir öfter mal diese kleineren Siedlungen, wo Leute sagen, ach, wir wollen zurück zum Ursprung und wir wollen weniger Technik und so, haben die dann trotzdem, sagen sie, okay, das so ein paar Annehmlichkeiten wollen wir dann doch noch haben, so sich gegenseitig verstehen wäre zum Beispiel ganz cool. Oder auch noch früher in Enterprise sind sie ja tatsächlich in dieser Folge Demons, die ihr vorhin angesprochen habt, sind ja noch auf dieser Bergbaukolonie, die ja auch nicht diese, die ja auch nicht die Universalübersetzer alle im Revers haben, wie sie es bei der Konferenz haben. Sprechen die dann da alle die gleiche irdische Sprache? Ein paar einzelne Aliens laufen da ja auch rum, die nicht unbedingt gemocht werden. Haben die dann auch eine irdische Sprache gelernt? Und wie unterhalten sich eigentlich Phlox und T'Pol die ganze Zeit in einer für sie Fremdsprache und so? Mhm. Das macht da ja mehrere Ebenen aus, gerade so am Anfang, wo die Universalübersetzer noch recht groß waren. Also,
und was ist mit First-Contact-Situationen? Ich habe jetzt keine spontan auf dem Schirm, aber ich bin mir relativ sicher, dass es First-Contact-Situationen gibt, wo die dann anfangen, miteinander zu sprechen und das Gegenüber vielleicht noch gar nicht Föderationsmitglied ist oder vielleicht gerade oder aus Versehen angesprochen worden ist und vielleicht eine Pre-Warp. Also die haben garantiert keine Implantate, aber die können ja trotzdem miteinander sprechen.
Also in Enterprise gibt's das öfter mal, dass Hoshi dann daneben steht mit ihrem Handgerät vom Universalübersetzer und dann immer sagt, ja, ein bisschen brauche ich noch, damit er das Muster erkennt. Und dann fängt es zumindest, ich habe meistens Sachen in der deutschen Synchronkopf, aber da wird das immer so gemacht, dass dann nach und nach so Fetzen der Sätze als für einen als Zuschauer verständlich werden und dann irgendwann hast du den ganzen Sprachfluss. Weiß nicht, ob das so funktioniert hat, dass man erstmal ein bisschen die Leute ins Leere reden lassen muss, bis das Gerät dann genug hat, um da was Vernünftiges draus zu machen.
Und das sehen wir einfach nicht bei TNG.
Na, wie gesagt, in Enterprise sieht man es doch. Ja, vielleicht stimmt. Ist das dann auch, vielleicht haben beim ersten Kontakt mit den Vulkaniern die Vulkanier auch einfach ein Gerät, was das so toll kann. Die haben die Erde ja scheinbar ein bisschen beobachtet und haben dann ihren Universalübersetzer vielleicht schon mittels Radioübertragungen und Podcasts auf Englisch geeicht, um dann mit Zefram Cochrane irgendwie in Kontakt treten zu können.
Das ist auch wieder die Frage, wie hört er das dann, ne, das Übersetzte?
Na, die können ja bei sich irgendwie das Gerät dran haben, was dann von Vulkanisch nach Englisch übersetzt. Das kann ja ein Gerät, also eigentlich müsste ja bei den meisten Kommunikationen ein Gerät reichen, was jeweils hin und her übersetzt. Das wäre jetzt meine Idee, dass das immer direkt in die jeweils andere Sprache übersetzt wäre. Alternative wäre, dass man irgendwie sagt, auf dem Raumschiff hat jeder seinen eigenen Universalübersetzer und alle übersetzen irgendwie nach Föderationsstandard und aus Föderationsstandard wieder in die eigene Sprache. Und hätte nur das Problem, wenn ich jetzt auf Französisch anfange, mein Universalübersetzer übersetzt es von Französisch nach Föderationsstandard und mir gegenüber spricht aber jemand nur Klingonisch, dann übersetzt er wieder von Föderationsstandard nach Klingonisch, dann haben wir das Problem, was man, wenn man zu viele Schichten Google Translate hintereinander schaltet, da gibt's YouTuberInnen, die das tatsächlich ins Extreme treiben mit Liedtexten. Es kommen sehr lustige Sachen dabei raus, aber ich weiß nicht, ob ich dann noch verstanden werde, wenn das so funktioniert. Von daher wäre so eine Direktübersetzung Französisch-Klingonisch dann vielleicht irgendwie sinnstiftender.
Das Flüsterpostprinzip, ne? Aber genau, ja. Ich würde auch sagen, wo viele Leute aufeinandertreffen, von verschiedenen Kulturen oder aus verschiedenen Sprachen, wie zum Beispiel über DS9, müsste eigentlich jeder einen Universalübersetzer eben wie die Ferengi in seinem Ohr haben oder in ihrem Ohr, in der dann einfach die Sprachen, die dann so gesprochen werden, in meinem Kopf irgendwie in meine Muttersprache übersetzt. Ne? Das wäre dann irgendwie, wie du eben gesagt hattest, glaube ich, ein rein rezeptives System, wobei die Vulkanier, die bei Zefram Cochrane landen, müssten eigentlich ein, ja, keine Ahnung, rezeptiv und aktives System. Ich weiß nicht, wie man das genau nennen würde dann.
Dass dann quasi während des Sendens, während des Sprechens die Stimme verändert irgendwie und so, dass quasi auch für alle Beteiligten direkt aus dem Mund Föderationsstandard oder Englisch oder was auch immer kommt.
Ja, es ist halt auch die Frage, worauf reagiert da der Universalübersetzer, weil bei DS9 gibt es in statistische Wahrscheinlichkeiten eine Szene, wo die genetisch aufgewerteten Menschen, die da mit den Julien da arbeitet, sich mal eine Aufzeichnung im Muttersprachenmodus angucken. Also scheint es irgendwo noch eine Aufzeichnung der Muttersprache tatsächlich zu geben. Hoshi spricht auch in Enterprise davon, dass der irgendwie der Phonetik Prozessor da irgendwie Schwierigkeiten hat, irgendwelche Wörter auseinanderzuhalten. Das ist, glaube ich, in Fight or Flight, also in dieser Folge, die ihr am Anfang von Enterprise mal genannt habt. Mhm. Und hier in A Noble for Charon sagt Linus, glaube ich, auch, dass der manchmal Probleme hat, seine Klick- und Knacklaut irgendwie auseinander, Klick- und Schnalzlaut irgendwie auseinanderzuhalten. Also das deutet immer darauf hin, der Universalübersetzer arbeitet tatsächlich mit dem, was er in Anführungsstrichen hört. Mhm. Kirk erklärt allerdings in Metamorphosis, er würde Gehirnwellenfrequenzen analysieren. Wo da hat sich mir die Frage gestellt, wenn das da ansetzt, warum können wir da nicht alle auch Loxana verstehen, wenn sie telepathisch kommuniziert, weil das Wellen ja auch irgendwie Gehirnwellen, muss ja die tatsächlich ja auch schon so relativ sprachnah sind. Also ich weiß nicht, ob man da Kirk einfach mal sagt, ja okay, das war noch ein altes Modell, oder weil der hat irgendwie so ein Sonderding, oder er wollte einfach nur angeben vor Cochrane, ich weiß es nicht. Der bekleckert sich in der Folge sowieso nicht mit diplomatischem Ruhm, weil er nachher dem Energiewesen auch erklärt, ja, S und Cochrane wären ja sowieso viel zu verschieden, um sich jemals gegenseitig zu verstehen. Weiß nicht, ob wir dann einfach mal sagen, okay, Kirk hat an dem Tag nicht so einen diplomatischen Tag irgendwie.
Vor allen Dingen an dem Tag, ja genau. Ja.
Sonst Pille immer. Sagt ihm extra vorher noch, du denkst wie ein Soldat, du bist aber auch an Diplomatie geschult. Und dann kommt das bei raus.
Ich glaube, am Ende muss man an der Stelle auch so ein Stück weit festhalten, es ist halt auch Plot-Device, ne? Es ist halt auch oder Produktions-Device oder was auch immer, ne? Also ich glaube, es wird nicht stringent erzählt und wir können uns so ein bisschen was zusammenpuzzeln und ich glaube einiges vorstellen, was vielleicht in einer Zukunft mal gehen könnte, aber es ist am Ende so ein bisschen wie mit dem Beamen, zu lange sollte man da vielleicht dann auch nicht nachdenken drüber, weil man sonst zu sehr ins Detail kommt und da bekommt man Schwierigkeiten, ne?
Ja, obwohl es sehr viel Spaß macht.
Ja, absolut.
Weil wir hier quasi bei Wünsch dir was sind. Im letzten Aufbäumen quasi meines Gehirns, was langsam aber auch aufgibt, muss ich an dieser Stelle sagen. Mal angenommen, dir würde jetzt jemand ein Angebot machen, okay, du kannst jetzt sofort einen perfekten Universalübersetzer als Implantat bekommen. Dafür gelingt es dir dann natürlich nicht mehr, in irgendeiner Weise Fremdsprachen zu lernen. Also darauf musst du dann verzichten, aber du wirst ab jetzt immer mit jedem Menschen oder mit jedem Wesen auch kommunizieren können. Würdest du es machen?
Oh, das ist spannend. Das finde ich cool.
Ich kann da ganz einfach drauf antworten, weil ich nicht so sprachenfixiert bin, also zumindest nicht Fremdsprachen fixiert. Aber könnte ich noch auf Deutsch reden?
Du kannst auf Deutsch reden, aber nur noch auf Deutsch und du verstehst auch alles auf Deutsch.
Also ich würde es machen. Aber ich bin auch keine Französischlehrerin.
Also zum einen würde ich wird schwierig, meinen Beruf da noch auszuüben, irgendwie, ne?
Ja, du kannst nur noch Mathe machen.
Ja gut, ich habe immer. Obwohl der T'Pol manchmal sagte, Mathe wird von manchen auch als eine eigene Sprache aufgefasst.
Dieses Fass machen wir auch mit nicht auf.
Nein.
Aber wir können.
Von daher, das ist ja nochmal ein anderes Wort. Ich finde es tatsächlich schwierig. Auf der einen Seite ist es natürlich super, wenn man sagt, ich kann jetzt jeden verstehen und jeder versteht mich und ich kann in super vielen Situationen super hilfreich da zur Seite springen, weil ich irgendwelche Verständigungsprobleme da lösen kann. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich da so ein Stück weit mit Cole mitgehe und da sage, es ist doch aber auch so ein spannender Punkt dabei, sich mit der Sprache zu beschäftigen. Ich habe in der Uni ein Semester Türkisch tatsächlich gemacht und fand das mega spannend. Obwohl ich nie in der Türkei im Urlaub war und so, war einfach mal außerhalb der romanischen Sprachen mich dazu bewegen und mir da mal anzuschauen, wie funktioniert das. Habe auch mal einen einwöchigen Workshop Arabisch gemacht, von dem auch nicht mehr so sehr viel leider da ist. Aber allein diese Auseinandersetzung mit Sprache finde ich total spannend. Ist die Frage, also ich könnte gar keine Sprache mehr lernen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, aber ja, okay, metasprachliches Wissen darf ich ja dann noch. Das ist ja dann Haarspalterei. Ich glaube, ich mache mir die Mühe und lerne die noch tatsächlich.
sehr, sehr schön. Ich würde nämlich auch an der Stelle sagen, ich freue mich schon, in einigen Wochen wieder in Frankreich zu sein und dann nicht immer alles sofort zu verstehen, was die Leute um mich herum erzählen.
Das kann ja auch befreiend sein, ne?
Genau, einfach möchte ich teilweise auch einfach nicht kapieren, was die Leute um mich herum erzählen. Und dann möchte ich auch keine Klänge mehr haben, die ich wirklich verstehe. Das heißt, ich lehne auch diesen universellen Besetzer an dieser Stelle ab. Sebastian nimmt ihn und du sagst, schwierig.
Ja, aber ich bleib dabei, ich lerne Sprachen, sonst bin ich auch ein schlechtes Vorbild, weil ich kann nicht den Kindern sagen, ach guck mal, wie toll das ist, eine Sprache zu lernen. Nicht nur, weil du dann Urlaub nach Frankreich fahren kannst, sondern auch generell, weil du einfach was über Sprachen lernst, weil du was über deine eigene Sprache lernst und sowieso das fürs Gehirn total gut ist. Da wäre ich ja ein sehr schlechtes Vorbild, wenn ich dann sage, ja, ihr lernt alle, aber ich nehme Übersetzer und bin fein raus.
Ist das super, dann haben wir euch zwei Lehrerinnen und Lehrer hier als moralische, ethische Instanz und ich kann endlich durch die Welt reisen und alles verstehen. Ich fände es großartig, einfach irgendwie ans andere Ende der Welt zu reisen, wobei da sprechen sie Englisch, das kann ich, ans andere Ende der Welt zu reisen und irgendwo in irgendein Dorf zu gehen und einfach mich mit den Menschen zu verständigen. Ich finde das eine wahnsinnig grandiose und bewusstseinserweiternde Funktionalität.
Und da haben wir jetzt natürlich auch den Aufruf an euch. Jetzt könnt ihr natürlich auch mal eure Meinung dazu sagen. Würdet ihr den Universalübersetzer nehmen? Was sagt ihr zu den kulturellen Problemen, beziehungsweise zu dem Wegfall von bestimmten kulturellen Memen vielleicht auch, die durch den Universalübersetzer mit einhergehen? Stimmt ihr Cole zu? Stimmt ihr uns zu? Stimmt ihr Dancing Vulcan zu? Und wie hat euch das jetzt gefallen, dass wir hier mal tatsächlich thematisch gearbeitet haben nach 4 Jahren?
Ja.
Dazu haben wir bestimmte Quellen und diese Quellen, genau,
ja.
Bestimmte Kanäle, genau, diese Kanäle kann ja, jemand anders bitte aussprechen, ich kann nämlich nicht mehr reden.
Was Anja!
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Und wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut, Besuch auf dem Panel zu haben. Dancing Vulcan, großartig, dass du da gewesen bist.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Falls ich irgendwem aufgefallen ist, dass irgendwo Blödsinn aus linguistischer oder welcher Perspektive auch immer dabei ist, sagt mir das gerne, dann muss ich das im Nachhinein noch irgendwo korrigieren. Aber
genau. Wir machen dann eine Twitter-Korrekturliste oder sowas. Genau. aber ich meine, da der Universalübersetzer an sich ja eine wackelige Angelegenheit ist, sei uns allen alles verziehen, was wir möglicherweise an Gedanken nicht so ganz astrein formuliert haben. Aber ihr wisst das im Zweifel besser, das könnt ihr auch gerne kommentieren. Ja, Mensch, dann würde ich sagen, wir schleichen uns ja so langsam vom Panel runter und denken einfach nochmal über dieses Konstrukt Universalübersetzer nach und das nächste Mal geht es dann um Zeitreisen oder sowas.
Oh Gott, okay. Ja.
Das lassen wir vielleicht auch lieber.
Dann hoffen wir, dass du wiederkommst, Dancing Vulcan, vielleicht zum Thema Zeitreisen oder auch einfach mal zu einer Newsfolge oder einfach mal, um mit uns vielleicht Damok als Episodenbesprechung zu machen. Wir werden sehen.
Einen schönen Abend dir noch, einen schönen Abend auch dir ausnahmsweise, mein lieber Andi, bin ich mal nett zu dir.
Und, vielen Dank, auch dir übrigens.
Oh, vielen Dank, das ist ja nett. Und ihr hört uns einfach, wie immer, morgen wieder.
Tschüss.
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 Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.